Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das, komm, gib dir das Blabla. Im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinen neuen Tag, ja.
Der Burrata war scheiße, die Pizza war scheiße.
Was ist denn Burrata?
Dieser Käse, dieser artige Mozzarella in so einer Kugel und innen drin ist der aber eher flüssig.
Und den kann man sich in einem Pizza-Lieferservice bestellen?
Ja, Teigfabrik ist auch so ein Burrata-Laden.
Burrata-Laden.
Burrata-Laden. Meine Damen und Herren, willkommen bei Ihrem Burrata-Podcast.
Der
Burrata-Podcast.
Ja, wir quälen uns durch die 98. Folge, haben wir uns gedacht. Es ist der 3.2. Und meine Damen, oh scheiße, wie kann ich auch mal sagen? Irgendwie,
meine Damen,
alle, die halt zuhören. Wir haben einen unfassbar genervten Daniel Hödmann und einen leicht müden Hauke Horreis und ein Fräulein, was uns gleich besuchen wird, aber ein bisschen
Fräulein.
Ein Fräulein, was uns besuchen wird. Und wieso Fräulein kann man doch sagen?
Nee, ich finde Fräulein ganz schlimm.
Wieso ist Fräulein ganz schlimm?
Ich sag mal so, wenn ich Fräulein zu einer bestimmten Person sage, kriege ich eigentlich schon links und rechts eine gekleistert.
Aber Fräulein ist doch mein junges Fräulein.
Ja, genau. Und genau das ist es, weil sie ja aus dem Hotelgewerbe kommt und sie früher bei ihrer Arbeit, wenn die Leute halt was haben wollten, die dann immer gesagt haben, junges Fräulein oder Fräulein, könnte ich nochmal. Und das ist so ein Hassding. Also wenn ich das sagen würde, ich mache das ab und zu tatsächlich, aber nur um sie zu ärgern.
Man stellt sich auf die obere Stufe,
guckt
herunter,
ja, genau,
wedelt mit dem Arm und wünscht sich bitte
Noch ein Kännchen.
Ja. Und beschwert sich darüber, dass im Mineralwasser keine Zitrone ist.
Ja. Nee, Fräulein ist echt, aber ich finde Fräulein sowieso, ist irgendwie das herabsetzend, finde ich.
Also darf ich sie gleich nicht ein junges Fräulein nennen?
Ich würde es nicht tun.
Okay.
Ich würde sie eine junge Frau nennen.
Eine junge Frau.
Macht total Sinn, weil sie ist ja auch eine Frau.
Mensch.
Also unser Gast ist schon mal eine Frau. So, wir haben endlich mal wieder einen weiblichen Gast. Das wird auch mal Zeit nach dem ganzen Salami-Ding, was wir hier die letzten Wochen hatten.
Einfach die Salami in den Podcast-Tunnel hineingeworfen, ja, und gewartet, bis da was Entscheidendes herauskommt. Wie zum Beispiel Sturm.
Ja.
Über Hamburg.
Im Sturm über Hamburg. Und ihr habt im Sturm über Hamburg, habt ihr in der Hebebühne was Tolles gemacht mit Ohrfilm.
Genau, wir haben gestern beziehungsweise am Sonntag eine Pre-Listening-Session gehabt. Wir hatten unfassbare 30 Personen in einem Raum mit Masken getestet, 2G, und durften 5 Songs live spielen und haben den Rest der Platte abgespielt und hatten irgendwie gefühlt das größte Konzert seit einem Jahr. Und ich war so mega aufgeregt. Ich habe so viel Scheiße erzählt. Also unfassbar. Aber die Menschen waren unterhalten und haben sich jetzt nicht von Netflix geprügelt, sondern waren bei uns und fanden es auch ganz gut, dass sie um, weiß ich nicht, 21:30 rausgekegelt worden sind und hatten dann wieder Live-Musik. Und es war auch für irgendwie, ich habe nicht viel geschlafen. Ich habe gefühlt irgendwie 4 Stunden geschlafen jetzt bis zum heutigen Tag. Und trotzdem habe ich so viel Energie, wo ich jetzt einfach denke, ach so, deswegen machst du den Mist ja.
Ich habe überhaupt keine Energie.
Ja, du machst diesen Mist ja nicht. Du hast jetzt einfach Verspannung im Rücken, Verspannung am Kopf und Verspannung
in den Armen habe ich Verspannung. Ich habe überall Verspannung. Ich glaube, so kann man das ganz gut. Aber dafür hatte ich ein schönes Wochenende in meiner alten Heimat in Lingen. Das war sehr schön. Wir hatten ein Lautfeuer Festival Meeting am Samstag und am Sonntag. Und das war sehr schön, so den Vorstand vom Lautfeuerfestival wieder zu sehen, Marcel wieder zu sehen und so. Das war schön. Wir waren in einer alten Posthalterei. Das ist so eine Craft Beer.
Bier, was mega bunt angemalt
ist
und super special und was total in ist und was nochmal 2 Euro mehr kostet. Und jeder sagt ja, dieses Bier ist so krass, das hat den Flavor Granatapfel.
Fand ich alles kacke. Wir haben, also das Lautfeuer hat tatsächlich ein eigenes Bier. Das Lautfeuer-Bier. Und das wird hier gebraut in Hamburg. Wie heißt nochmal hinten am Hafen diese Brauerei? Überquell?
Also Urquell.
Du weißt, was ich meine.
Wo
man auch essen kann und so.
Ja, genau.
Und die machen unser Lautfeuer-Bier tatsächlich. Und das kann man halt auch in dieser alten Posthalterei kann man das erwerben. Und das ist sehr lecker. Das ist ein helles Pilz. Und das schmeckt wirklich super. Also ich bin ja kein Bierfreund so. Aber das war richtig lecker. Ich habe dann noch was anderes probiert, weil irgendwann sagten die, nee, wir haben das nicht mehr. Okay, dann habe ich ich gesagt, dann möchte ich bitte was haben, was Helles, was genauso schmeckt. Und dann bin ich an den Rauchen gegangen, kam wieder, dann stand da ein Bier und das schmeckte einfach überhaupt nicht so wie das, was ich vorher hatte. Es hatte auch irgendwie so ein Flavor, irgendwie so blumig, es war halt vollkommen von Arsch. Und dann kam sie ja wieder rein, ich sag, das Bier schmeckt echt scheiße. Und die so, wie bitte? Und ich sag, das schmeckt halt scheiße. So, das hat ja nichts mit dem Bier zu tun, was ich vorher hatte. Ach so, du möchtest was anderes haben? Ich sag, dann nehme ich einen Cola Korn.
Du bist jetzt ja auch in einem Alter, wo man normalerweise andere Biere trinkt. So Krombacher,
überhaupt nicht.
Krombacher, Klausthaler.
Nee. Also Bier bin ich ja eh nicht so der Fan von, aber wenn ich in Lingen bin, habe ich immer sehr gerne Veltins getrunken. Bei Veltins mag ich gerne.
Komme ich überhaupt gar nicht ran. Ist so für mich halt so Altherrenbier.
Ist es auch, ja. Aber das in Lingen ist halt so ein bisschen Veltins-Town auf jeden Fall auch. Man kriegt überall lecker Veltins. Und frisch gezapft schmeckt da total lecker.
Ach, der.
So. Aber der Cola Korn war super, den gab's mit Eis und so. Und ich hätte fast auch noch ein Schirmchen bekommen, hätten sie Schirmchen gehabt und in so einem schönen Glas. Und dann gab's lecker Essen. Die haben wirklich geiles Essen. Also die haben eine relativ kleine Karte. Eine kleine Abendkarte, irgendwie 5 Fleischgerichte, 3 vegetarische, 2 Veggie, 2 vegane und dann halt irgendwie Nachtisch. Und das war richtig geil, auch so super fancy angerichtet. Und ich hatte Filet auf von irgendeinem speziellen Schwein, keine Ahnung, wie das hieß.
Ein Teacup-Schwein.
Ja, so ungefähr.
Teacup-Schweinefilet.
Und dann irgendwie auf Spitzkohl mit selbstgemachten Kroketten, die der Hammer waren. Also ich stehe ja mit einem großen Kroketten-Fan und die selbstgemachten Kroketten waren der Knaller. Und super schön angerichtet und sehr fancy und so. Das war cool. Also wenn ihr mal in Lingen seid, geht mal in die alte Posthalterei, das ist echt schön da. Also ich war positiv überrascht auf jeden Fall.
Kroketten sind ja auch so das Ding, was, glaube ich, am meisten in Deutschland im Ofen anbrennt. Ich glaube, es werden so viele Hausbrände ausgelöst durch Kroketten.
Nee, durch Pizzen. Durch Pizzen, die besoffen in den Ofen geschoben werden und dann geht man schlafen.
So. Ja, genau. Also, ich denke aber, Kroketten ist halt auch, wenn denn, mindestens auf Platz 2.
Aber Kroketten sind auch geil. Ich liebe Kroketten. Vor allem, wenn du auf so einer Hochzeit bist und du bist irgendwo noch auf so einer Oldschool-Hochzeit. Also nicht so fancy-dancy-Hochzeit, ne, sondern so eine Oldschool-Hochzeit, wo es dann irgendwie so fettes Buffet gibt. Und da gibt's immer Kroketten. Und die schmecken überall gleich. Immer. Die Kroketten schmecken immer gleich und ich liebe es. Und am geilsten ist es noch bei so einer Hochzeit, dann hast du so einen großen Teller, in der Mitte ist ein riesengroßer Blumenkohl, der ist überhäuft mit Hollandaise-Soße und nebenan liegt dann so ein bisschen Möhren und Erbsen und Speckböhnchen, weißt du, mit so Bacon drum und so, boah, Alter. Solche Hochzeiten, scheiß auf diese ganzen Fancy-Dancy-Hochzeiten, wo es irgend so einen Scheiß gibt. So, es muss das gute alte Hochzeitsbuffet muss ran, wo es vorher so eine Hochzeitssuppe gibt und dann schön hier, ne, gib ihm abends um 12 dann nochmal irgendwie lecker Schnitzel. Ne? So einen schönen Mad Eagle noch mit dabei. Würde ich genauso machen, wenn ich
heiraten würde. Jetzt blick mal, wenn du mal heiraten würdest. Mhm. Aber blick mal zurück. Auf wie viele Hochzeiten bist du eigentlich eingeladen worden von Freunden? Auf wie viele Hochzeiten
warst
du?
Von Freunden oder auf wie viele Hochzeiten ich war?
Auf wie viele Hochzeiten du getanzt hast sozusagen?
Zählen auch Silberhochzeit, Goldene Hochzeit und so
mit dazu? Nee. Okay. Wirklich jemand heiratet aus seinem Kreis und sagt so, Daniel Hüttmann, ja, der kriegt auch eine Einladung.
Zwischen 12 und 15.
So viele?
Ja. Würde ich schon sagen. Zwischen 12 und 15, würde ich sagen. Und jetzt Silberhochzeiten und hier Goldene Hochzeiten, den ganzen Scheiß halt nicht mitgezählt, ne? Das kommt noch oben, kommt noch on top, sozusagen.
Ich hab's geschafft, auf einer Hochzeit zu tanzen.
Wow, das ist richtig wenig, Alter.
Ja, die heiraten alle nicht in meinem Freundeskreis. Jetzt kommt nächstes Jahr die zweite von einem guten Freund von mir und ich bin ganz aufgeregt, dass ich, weiß ich nicht, dass ich mich jetzt schon drauf freue im Sommer. Dieses Jahr ist das ja schon. Wir haben ja schon 2022.
Wer heiratet, wenn man die fragen darf? Der heiratet und der hat dich eingeladen?
Der hat mich eingeladen.
Gibt's doch wohl nicht.
Ich bin ja auch sein Freund.
Ja, aber der hat bestimmt auch so eine Fancy-Dancy-Hochzeit. Der hat garantiert keine Kroketten und keinen Blumenkohl.
Doch.
Nee, auf gar keinen Fall.
Da kommt Kroketten und Blumenkohl hin.
Da also gebe ich die Brief und Siegel drauf. Wenn du das jetzt hörst, ruf doch mal an, schreib doch mal eine Wotzi und sag mal, ob's bei dir Blumenkohl und Kroketten gibt. Da glaube ich nämlich nichts von.
Jetzt sagst du ja auch schon Wotzi.
Ja, Wotzi. Ich bin alt, ich darf Wotzi sagen.
Keine Ahnung. Ich habe mich dann einfach gefragt, ob das an mir liegt, dass ich nicht so viele Freunde habe oder ob es an meinen Freunden liegt, weil die keinen Bock mehr zu heiraten.
Liegt an den Freunden. Das ist bei uns doch auch so. Wer heiratet denn noch richtig? Und vor allem, wenn sie heiraten, ist es ja meistens standesamtlich und gar nicht mehr irgendwie kirchlich oder dass man dann dick feiert oder so. Mein Cousin aus Emsbüren, der ist doch mein Cousin, oder? Von meinem Onkel der Sohn ist mein.
Von deinem Onkel der Sohn ist dein Cousin.
Ist mein Cousin und ich bin sein Onkel.
Du bist sein Onkel.
Richtig, so.
Du bist Onkel Daniel Hüttmann.
So ist es nämlich. Und der feiert halt auch Hochzeit dieses Jahr im Sommer. Und da sind wir bin ich auf der Hochzeit tatsächlich auch nicht eingeladen, weil die haben irgendwann einen Cut gemacht bei Onkels sozusagen. Also nicht bei den Bösen, sondern bei den Onkel und bei den Tanten und haben gesagt, okay, bis dahin machen wir, weil das sonst zu groß wird. Die laden ja halt auch ihren ganzen Freundeskreis ein, ne? Die haben ja auch beide einen riesen Freundeskreis und dann kommen da ja die Partner auch mit und irgendwann hast du halt irgendwie 800 Menschen auf deiner scheiß Hochzeit, die du auch noch bezahlen musst, so. Aber wir sind am Nächsten Tag beim Hahnholen. Kennst du das Hahnholen? Sagt dir das was?
Holt man da einen Huhn oder einen Hahn?
Nein, das heißt, glaube ich, einfach nur so, man säuft einfach nochmal einen anderen Tag weiter mit den Leuten, die nicht auf der Hochzeit waren, die man nicht einladen konnte. Und das machen die halt, macht er halt bei sich im Garten. Der hat ein Riesenhaus und einen Riesengarten und so. Und da kommen halt aber auch nochmal irgendwie 350 Leute oder so ein Scheiß. Das ist halt total absurd. Und da wird auch nochmal richtig gesoffen und richtig gegessen. Und es gibt dort einen Klowagen, hat er mir erzählt. Und in diesem Klowagen wird es eine Musikanlage geben, wo halt Musik gespielt wird über Bluetooth. Und ich darf diese Bluetooth-List zusammenstellen. Ist das nicht geil?
Du bist sozusagen Klo-DJ.
Mega geil, Mann. Ich mache einfach eine richtig geile Playlist so und die wird dann den ganzen Tag da gespielt. Das ist der Oberhammer. Das ist voll geil. Da freue ich mich total drauf. Da werde ich mir auch richtig eingeben. Da werde ich mich richtig umschüsseln, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ne, das meine ich halt mit heiraten. Also die heiraten halt noch, aber machen das halt auch nicht so riesig, weil du kannst halt nicht alle einladen. Das kostet ja auch scheiße Geld.
Heiraten ist so unfassbar teuer. Das
kostet scheiße Geld.
Und vor allen Dingen, wenn man sich halt nach 10 Jahren sowieso wieder scheidet. Dann kostet das ja halt nochmal wieder 4.000 Euro. Das wurde mir erzählt. Ich wusste ja gar nicht, dass das Scheiden auch Geld kostet.
Ja.
Dass man auf die, nicht nur, dass man, naja, erstmal irgendwie gucken muss, wer das Haus bekommt und wer die Kinder bekommt und wer den Hund bekommt, sondern dass man nochmal irgendwie fett 4.000 Euro abdrückt fürs Scheiden. Da lohnt sich das ja auch ja, irgendwie
ist,
gar nicht.
Das ist sau teuer.
So. Also, dieser ganze
schön Grund. Ist das nicht.
So, und deshalb, ich habe auch ganz viele Freunde, also eher gesagt Freundinnen, die auch sagen, so, heiraten nö, Kind nö.
Ja, Kind nö, heiraten jo.
Aber Kind nö.
Nee, Kind nö, Hund.
Hund, ja. Katze, ja. Katze, Hund.
Ja, nur
Meerschweinchen,
Hund. Kaninchen. Also erstmal lange Zeit nichts, wenn die beiden Mäuschen, die bei uns rumfläzen, halt weg sind, hier auf Holz klopfen und so. Und dann irgendwann Hund.
Woran liegt es, dass die Leute nicht mehr heiraten? Woran liegt es, dass die Leute keine Kinder mehr kriegen wollen?
Heiraten weiß ich nicht. Also heiraten macht ja allein aus steuerlichen Gründen total Sinn. Aber Kinder, ich glaube, dass das ganz viel mit Freiheit zu tun hat. Ne? Dass du erstmal, ich sag mal, weiß ich nicht, 10 Jahre lang halt nicht so frei bist, wie du gerne sein möchtest. Du kannst nicht in den ersten 2-3 Jahren sagen, ach, fahren wir doch mal am Wochenende weg oder fahren wir mal 14 Tage irgendwo nach Griechenland ohne die Kinder. Kannst ja knicken. Wie willst du denn das machen? Und ich würde niemals mit meinen Kindern irgendwie, bevor die 15 sind oder so, in ein Flugzeug einsteigen. Also ich weiß ja, wie nervig ich als Kind war, wenn wir mit meinen Eltern im Urlaub waren. Ey, den Stress würde ich mir never antun.
Geil. Echt nicht. Ich sag Kinder und du denkst sofort an Urlaub.
Ja. Ja, das meine ich,
aber. Der Organisationsstress kommt ja auch noch vorher. Bevor das Kind halt draußen ist, musst du erstmal einen Kita-Platz halt suchen.
Ja, darüber denke ich gar nicht nach. Das ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und dann, ne, wie ist das mit der Wohnung? Reicht die Wohnung? Mhm. Wie ist das mit der Schule? Ist das ein cooler Stadtteil? Willst du das Kind hier irgendwie zur Schule schicken? Dann Kinderzimmer. Dann will das Kind ja auch irgendwie die ganze Zeit betütelt werden. Klamotten, Weihnachten.
Pubertät.
Die Pubertät.
So, da habe ich auch. Das sehe ich halt überhaupt nicht bei mir, komischerweise. So, keine Ahnung. Ich glaube, wenn es passieren würde, wird es passieren. Dann wird man auch sagen, okay, cool, so, ne? Aber es ist, man plant das einfach, glaube ich, nicht mehr.
Denkst du auch eher an deine eigene Freiheit oder sagst du dir so, oh, in diese Gesellschaft möchte ich kein Kind mehr hinein?
Nee, das denke ich nicht. Nee, ich finde schon, dass man Kinder in diese Welt reinsetzen sollte, wenn man die halt cool erzieht. So. Aber nee, das nicht. Das hat, glaube ich, echt was mit. Ich find's halt zu zweit ganz geil zu tun. So.
Aber sagt dann die biologische Uhr nicht dann langsam so, wenn man so lange zusammen ist, so jetzt haben wir etwas zusammen erbaut, komm, lass uns dieses Nest befüllen mit einem Kind gezeugt aus Liebe. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du denkst so, wenn du so kleine Kinder, die halt mit dir im Supermarkt flirten, so, oh, das könnte ja meins sein.
Das habe ich auf jeden Fall. Ich finde Kinder ja auch süß, darum geht's ja gar nicht so. Und ich flirte total gern mit kleinen Kindern, beziehungsweise kleine Kinder flirten eher mit mir, sagen wir uns das mal falsch ausgedrückt. Aber so an der Kasse, ne, wenn halt so ein kleiner Knips halt irgendwie vor dir liegt oder so, und das lacht dich halt an oder sie lacht dich halt. Das ist schon sweetie und ist auch süß, aber weiß ich nicht. Das ist halt auch echt viel Verantwortung, so ein Kind. Mal ganz ehrlich, das ist halt echt viel Verantwortung.
Guck mal, wenn er reinwinkt.
Guck mal, da kommt apropos Verantwortung.
Verantwortungsbewusstes Handeln.
Verantwortungsbewusstes Handeln. Willst du irgendwann mal Kinder haben?
Ja.
Oh, guck mal hier. So, da haben wir jemanden, der irgendwann mal Kinder haben will.
Wunderschön.
Habe ich mich jetzt schon total reingeritten, oder?
Nee, gar nicht. Also, nee, wir gar haben nicht. Dir deinen Thron aufgebaut, da kannst du dich gerne hinsetzen. Möchtest du was trinken?
Ja, super gern.
Was denn?
Da steht ein Urquell.
Ja, das klingt doch gut.
Nimmst du das?
Ja.
Hast du einen Öffner?
Vergiftet oder?
Nein, Quatsch. Wir stellen doch kein vergiftetes Trinken hier hin, ich bitte dich.
Also, nimmst du,
Trinken. Entschuldige bitte mal.
Wirklich trinken.
Ja, wir haben nämlich heute zu Gast auf unserem Gästethron Christina Kiermaier.
Ich finde im Übrigen diesen Übergang total gut. Ich finde, wir sollten das immer machen, dass unsere Gäste einfach reinkommen und wir schon anfangen zu quatschen und sie sich dann erst hinsetzen.
Da gibt es überhaupt gar kein Vorgespräch mehr.
Nee, das finde ich total gut.
Dann wissen sie überhaupt gar nicht, auf was
sie Weißt du nicht, wie du draufkommen sollst?
Nee.
Auf die Bühne und dann...
Sei mal ein Gentleman. Drücke das Mikrofon mal direkt ins Gesicht, überarm sie dich. Genau, das ist ein bisschen zu hoch wahrscheinlich. Musst du unten runterdrehen.
Ach, Hauke.
Okay. Ein bisschen wie im Zeugenstand, muss ich sagen.
So ein bisschen, ne? Nee, aber dann halt lieber anstatt ein Kind ein kleines Teacup-Schweinchen. Das darf man ja nicht, ne? Das ist ja so ein bisschen Teequälerei auch.
Oh, da kann ich gleich mal einsteigen. Ich bin nämlich heute zufällig auf der Seite von einem Tierschutzverein in Hamburg gewesen.
Okay.
Und die haben kleine, süße Schweinchen.
Nee.
Also kein Teacup-Schweinchen.
Okay, aber Schweinchen.
Ja, so schwarze, süße.
Zu vergeben. Ja. Die suchen ein Zuhause.
Ja.
Schweine suchen ein Zuhause.
Zwei Stück.
Boah, stell dir mal vor, wir hätten hier zwei Schweinchen.
Oder drei Shetland-Ponys. Oh. Oder zwei Boa-Constrictor-Schlangen.
Ah, da wäre ich ja raus, ne? Beim Shetland-Pony wäre ich auch raus. Ich habe Angst vor Pferden.
Aber in Shetland-Pony ist
der kein Pferd. Ja, ich habe Angst, ist egal. Ich habe trotzdem, das ist ein Pferd für mich. Das hat Hufen und das kann mich schlagen und abwerfen.
Oh.
Bei Pferden bin ich raus.
Tut mir leid, Dani. Ich bin gerade irgendwie immer noch bei dem Gedanken, dass du halt noch vor zwei Tagen dir ein schönes Schweinefilet gegönnt hast. Und dann sehe ich halt diese schwarzen Schweine.
Ja.
Und denke halt nur so.
Das kannst du jetzt scheiße finden und das kann auch jeder Vegetarier und Veganer scheiße finden. Aber dem ist halt nun mal so.
Man findet es süß, aber man kann es auch essen.
Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht diese beiden Schweinchen da essen. So. Aber ja, ich esse Schwein. Ich esse Fleisch.
Hattet ihr schon mal so eine Situation? Ich komme ja vom Land, dass man ein Haustier gehabt hat, wie zum Beispiel mein Kaninchen, das man total gerne gehabt hat. Und dann war das Kaninchen auf einmal
auf
weg.
Auf dem Tisch?
Ja, auf dem Tisch.
Ja, hatten wir.
Hattet ihr gehabt?
Ja, mein Opa hat Kaninchen gehabt. Immer so 3-4 Stück. Und das war aber für uns völlig klar, dass die geschlachtet werden irgendwann. Also das wussten wir. Das wussten wir auch schon von klein auf. Das hat Opa uns erklärt. Die sind halt dafür da, dass wir die irgendwann essen.
Also bei mir ist es auch eher so. Ich habe auch Verwandtschaft, die eher vom Lande kommt. Und da waren Tiere, sind halt Nutztiere. So, also die sind natürlich gut behandelt worden, aber die waren schon für einen bestimmten Zweck da. Und da sind die Hunde auch nicht ins Haus gekommen, egal wie süß die waren, so, sondern die waren halt draußen.
Hast du schon mal ein Tier geschlachtet?
Nee, aber ich war oft bei so Schlachttagen dabei.
Ich auch.
Also ich habe mich dann schon gern als kleines Kind eher im Haus versteckt, aber ich habe alles gesehen.
Ne? Deine Liebe zum Horrorfilm entdeckt.
Ich habe gar keine Liebe zum Horrorfilm.
Hast du nicht?
Nee, also zu speziellen Horrorfilmen habe ich
eine Beziehung.
Liebe, aber nicht zum Genre generell, dafür bin ich zu weich.
Kurzes Standing, wo kommst du überhaupt her? Bist du Ur-Hamburgerin? Nee.
Nee, ich komme aus Franken, Oberfranken. Ich habe gerade viele Bayern bei euch zu Gaste.
Wo kommen die denn alle her?
Ja, aus Oberfranken halt.
Was machen die denn alle hier?
Ja, Hamburg ist echt schön. Und man kann sich als Bayerin auch sehr wohl in Hamburg fühlen, habe ich gemerkt.
Wie lange wohnst du denn hier schon?
Ich bin 2019 das erste Mal hierher gezogen und dann hatte ich nochmal eine kleine Unterbrechung und dann jetzt seit letztem Juli, ja, Juli 2021.
Ach, du wohnst noch? Du bist doch gar nicht so lange hier.
Nee.
Ach, guck mal an, das wusste ich gar nicht.
Wir sind ja auch hier, um uns kennenzulernen.
Eigentlich ein bisschen schon. Ne? Wir haben dich ja auch eingeladen, weil du auch einmal Teil des Musikbusiness in Hamburg gewesen bist, sondern du warst halt aber einer bei der größten. Oh, jetzt weinst du jetzt schon fast. Damals, als du noch bei der schönen Booking-Agentur Kingstar gearbeitet hast.
Ja.
Hast du das noch von Oberfranken gemacht oder warst du hier schon in Hamburg?
Nee, ich bin wegen Kingstar quasi, also wegen dieser Stelle bin ich nach Hamburg gezogen damals. Also ich bin wie gesagt in Oberfranken aufgewachsen und dann habe ich in Passau studiert, in Niederbayern. Also ich bin erstmal nochmal südlicher gezogen. Und dachte auch, dass ich dann irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal in München landen werde, weil ich München halt auch mein Leben lang schon kannte und da auch die ganzen Clubs kannte und so. Und nach meinem Studium und nachdem ich gefühlt die Veranstaltungsszene in Passau auch so ein bisschen durchgespielt hatte, habe ich erstmal ein Praktikum bei Target gemacht.
Oh,
Target Concerts, genau. Und die sind in Bayern ja quasi, oder halt in München so die Partneragentur von Kingstar. Und daher kam dann so der Kontakt. Und da Kingstar ja sehr viele Künstler vertritt, die ich persönlich sehr gut finde, habe ich gedacht, hey, cool.
Jesus.
Ja, okay.
187.
Eher die anderen. Nee, aber dann habe ich halt gedacht, naja gut, dann bewerbe ich mich da doch einfach mal. Und dann haben sie mir tatsächlich auch eine Stelle angeboten. Und dann bin ich dazwischen nochmal nach NRW und habe dort beim Ox-Fanzine Praktikum gemacht. Und ja, dann bin ich nach Hamburg gezogen. 2019, ja, genau.
Wie bist denn du in die Veranstaltung hineingerutscht?
Also ich bin halt mein Leben lang schon immer super gerne auf Konzerte gegangen. Und so seit ich dann vor allem auch angefangen habe, Metal und Hardcore zu hören, dann halt noch mehr und so. Und das war immer so das Ding von meinem Bruder und mir, dass wir gemeinsam auf Konzerte gefahren sind und unsere Eltern uns auch noch dahin gefahren haben.
Ach, mit deinem Bruder bist du auf Konzerten gegangen?
Ja, also fast ausschließlich eigentlich.
Ach, ja. Das hätte mit meiner Schwester niemals funktioniert. Finde ich voll gut.
Wir hören halt genau die gleiche Musik. Und es kam auch viel von ihm, dass er mir dann so das gezeigt hat, was er irgendwie cool fand und so. Und dann haben wir uns da so gemeinsam diese Welt erschlossen. Und sind dann immer gemeinsam auf Konzerte gefahren. Und dann habe ich aber nicht viel weiter drüber nachgedacht, weil in Coburg, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es jetzt keine tolle Veranstaltungsbranche oder Clubs oder sowas, wo man viel machen könnte. Da das auch immer so ein Ding von uns beiden war, hatten wir jetzt auch keinen großen Freundeskreis, mit dem man zum Beispiel irgendwie was auf die Beine stellen könnte oder Konzerte irgendwie gemeinsam organisieren könnte oder Freunde, die in Bands spielen oder welche Gründen oder sowas. Das gab es alles bei uns nicht. Und wir haben auch keine Bruder-Schwester-Band gegründet. Wir waren Fans. Damals habe ich lustigerweise schon angefangen, das Fuse Magazine zu lesen, für das ich jetzt schreibe. Also es ist ja wird vom gleichen Menschen verlegt wie das Ox. Dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und dachte eigentlich, ich gehe mal in die Wirtschaft und werde irgendwie Personalerin oder so.
Hast du studiert, BWL oder?
Nee, ich habe Kulturwirtschaft studiert. Und da hat man zu 50% BWL und zu 50% Kulturwissenschaften und Fremdsprachen und so. Und da kann man so seinen Fokus legen, wie man will. Und ich habe Philosophie gemacht und Filmwissenschaft und Literaturwissenschaft und so. Und dann war ich da in Passau und ich war mein ganzes Leben lang super geil aufs Studieren. Also ich habe mich so sehr drauf gefreut, mein Abi zu machen und dann an eine Uni zu gehen. Konnte lustigerweise ganz viel von Gilmore Girls. Also ich weiß nicht, ob du auch so einen Traum hattest, Daniel, weil du bist ja auch großer Gilmore Girls-Fan. Aber
ich hatte immer den Traum, in Stars Hollow zu wohnen. Ja, das den habe ich halt immer noch. Also den habe ich halt immer noch.
Ein Café aufzumachen. Und
ja. Oder einfach bei Luke zu arbeiten. Das wäre auch schon ganz geil. Lane ihren Job wegnehmen. Sorry, Hauke.
Nee, mach ruhig weiter.
Naja, und ich dachte wirklich immer so, ja, studieren wird dann die beste Zeit meines Lebens und das wird so cool. Und ich bin dann studieren gegangen und dann war es überhaupt nicht cool erstmal. Also ich habe mich da echt wenig eingefunden und irgendwie auch nicht viel Freunde gefunden am Anfang und war super schlecht in meinem Studium am Anfang. Also bis zum Schluss eigentlich, aber am Anfang ganz besonders. Und das hat mich ziemlich hart getroffen, weil ich in der Schule nie schlecht war und ich musste mich auch nicht viel anstrengen und an der Uni musste ich mich dann mal anstrengen, aber es kam irgendwie unvorbereitet für mich. Und dann hatte ich eine tiefe, tiefe Sinnkrise und habe gedacht, okay, also meinen Abschluss schaffe ich schon mal nicht und jetzt muss ich mir irgendwie was anderes überlegen und dachte dann auch, ich mache jetzt eine Ausbildung zur Konditorin oder zur Köchin oder sonst irgendwas. Und irgendwann kam ich auf den Gedanken, Mensch, ich gehe doch eigentlich so gerne auf Konzerte, warum suche ich mir nicht eigentlich da einen Job? Und hatte dann eigentlich eher so einen Blick, irgendwie dann halt eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu machen, irgendwo in München. Und habe mit einer Freundin über diese ganzen Sachen geredet, die schon länger in Passau gelebt hat. Und sie meinte, hey, hier gibt es so einen Verein, die haben auch so ein Bandraumprojekt und so. Vielleicht gehst du da einfach mal hin, die machen auch ab und zu Konzerte. Und dann redest du halt mit denen irgendwie mal, ob die Tipps haben oder sonst irgendwas. Oder schaust es dir einfach an, ist ja egal. Und dann habe ich das gemacht und bin eines Abends beim Musikförderverein Passau in der Tabakfabrik in Passau aufgeschlagen und habe gesagt, hallo, hier bin ich. Ich würde gern irgendwie bei Konzerten arbeiten, keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, da bei diesem Verein mitzumachen. Und das war dann insgesamt 5 Jahre, in denen ich dann irgendwann die Verantwortliche für die ganzen Veranstaltungen dort war, den Veranstaltungsraum gemanagt habe, das Booking gemacht habe und dann auch Teil dessen war, dass wir als Verein einen neuen Club auch noch aufgebaut haben und aufgemacht haben.
Ihr habt noch einen neuen Club aufgemacht. Mhm. Welchen Club?
Zauberberg Passau.
Der Zauberberg Passau.
Ja.
War das schwer für dich, das Ganze zu verlassen?
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt dort bleibe, dann bleibe ich auch so auf dem gleichen Level, auf dem ich zu dem Zeitpunkt war. Also ich war da 23 und dachte halt, okay, es ist total schön und ich habe ganz tolle Leute hier, die ich auch immer noch total vermisse. Und es ist super, super schön, wenn ich die wiedersehe. Aber ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass ich persönlich da bleiben muss. So, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, okay, wenn ich irgendwie noch weiterkommen will, dann muss ich auch noch mal woanders hingehen. So. Und Passau ist ja trotz allem einfach eine Kleinstadt. Also wir haben da jetzt nicht die großen Tourneen und wir haben da nicht die großen, großen KünstlerInnen in der Zahl, dass man sagt, okay, man macht dann auch wirklich
geilen Scheiß.
Ja, so grob gesagt schon. Also vielleicht mal einmal im Jahr oder so hat man dann so Highlights. Aber insgesamt ist es halt keine Großstadt einfach so. Und das merkst du. Also so nach 5 Jahren merkst du, ob du halt Kleinstadttyp bist oder nicht. Und ich war es nicht.
Ich habe halt gerade selber für mich nochmal nachgedacht, wie das Gefühl gewesen ist. Weil ich glaube, wir kommen jetzt alle drei aus der Situation, dass wir in unseren jungen Jahren mal diese Club-Ebene gehabt haben. Hattest du es auch in,
ja, klar. In Schlachthof Lingen?
Schlachthof Lingen, wo wir irgendwann mal was aufgebaut haben, so eine gewisse Szene bis zu einem Zenit. Und wo man dann gemerkt hat, es muss jetzt was passieren, sonst bleibe ich hier ewig hängen.
Genau.
Und ich möchte hier nicht ewig hängen bleiben. Ich drehe halt durch. Wo man dann auch selber merkt, okay, auch alle deine ganzen Freunde hauen halt irgendwie ab. Das war eine geile Zeit mit denen. Aber auch die haben schon gar keinen Bock mehr drauf. Das waren mal so diese 2 bis 3 Jahre. Und dann muss irgendwas anderes passieren. Genau das Gleiche hatte ich auch mit 23. So, es muss irgendetwas anderes passieren. Du musst irgendwie in eine andere Stadt hinein. Sonst drehst du durch.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass meine ganzen Freunde, die sind auch alle noch da. Das waren auch alles Leute irgendwie aus Passau und Umland. Das waren keine Leute, die da irgendwie studiert haben oder so, sondern es waren wirklich, die haben halt da gelebt und haben in diesem Verein mitgearbeitet und so. Und an sich ist Passau ja auch echt eine super schöne Stadt und alles, aber man muss halt wirklich, glaube ich, der Typ dafür sein. Und ich habe einfach gemerkt, okay, nee, das war jetzt ganz toll. Also das hat dann, ich bin ja dann offensichtlich nicht nach München gegangen, um Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu machen, sondern ich habe meinen Bachelor tatsächlich irgendwann abgeschlossen. auch wenn es dann sehr lange gedauert hat und ich eher so nebenbei studiert habe, weil mir das andere natürlich viel mehr Spaß gemacht hat und ich auch weiterhin an der Uni nicht so viele Freunde hatte, sondern halt alles irgendwie PassauerInnen waren. Naja, ich glaube, ich habe da wirklich sehr auf mein Bauchgefühl gehört. Also das hat mir gesagt, okay, jetzt reicht's auch. Das war jetzt super gut. Ich will auch keinen Tag von dieser Zeit irgendwie missen, aber es war dann auch die richtige Entscheidung zu gehen.
Du bist in Hamburg angekommen.
Ja.
Und du bist in Hamburg angekommen oder du bist in Hamburg wirklich angekommen?
Also ich würde für mich sagen, ich bin wirklich angekommen, weil ich dann, wie gesagt, ja nach München gegangen bin zum Praktikum und ja dachte, okay, das ist jetzt so meine Endstation quasi. Und während ich in München war, dann aber auch gemerkt habe, ach, eigentlich kenne ich hier ja schon alles und irgendwie wäre es auch cool, nochmal was anderes zu sehen. Dann wiederum nach NRW gegangen bin, dort gemerkt habe, okay, jetzt habe ich was anderes gesehen, hier gefällt es mir nicht. Und hier ist auf jeden Fall nicht der Ort, wo ich mir vorstellen kann, länger zu bleiben oder, also nicht mal ein Jahr hätte ich mir vorstellen können, da zu arbeiten eigentlich. Und als ich dann diese Stelle in Hamburg hatte, habe ich gedacht, ja okay, das probiere ich jetzt einfach auch aus. Und als ich hier war, war schon eigentlich so nach 2 Wochen, dass ich mir dachte, das passt ganz gut. Also ich fühle mich hier unglaublich wohl. In jedem Stadtteil, in dem ich gewohnt habe, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ziemlich schnell tolle Leute kennengelernt und das hat auch irgendwie nicht aufgehört. Also jetzt meine ganze Zeit in Hamburg habe ich immer wieder neue Kontakte knüpfen können. Es waren immer wieder tolle Leute da und auch sehr viele Möglichkeiten, die ich irgendwie habe hier, wo ich das Gefühl habe, das hätte ich woanders nicht. Vielleicht auch, weil ich selber halt die Möglichkeiten dann nicht so sehen könnte oder ergreifen könnte. Aber Hamburg hat die perfekte Größe. Und ja.
Wie lange warst du bei Kingstar?
Gar nicht so lang. Also von August bis März 2020, als dann Corona kam und dann halt erstmal ziemlich lange Kurzarbeit war. Und dann im Sommer war eigentlich klar, dass die Stelle halt nicht weitergetragen wird. Das konnte ich auch total nachvollziehen und verstehen. Also was soll man da auch machen? Und für mich selber war es eigentlich auch ganz gut, weil ich gemerkt habe, dass ich da ja schon dran gehangen habe. So, es war ja schon einfach toll mit dieser Stelle und dann diesem automatischen Umfeld, was man irgendwie hat in der Stadt, in der man eigentlich niemanden kennt, hierher zu kommen und diesen Schritt, mir dann wirklich was Neues zu suchen, den hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich die ganze Zeit in Kurzarbeit rumgehangen wäre, sondern ich hätte halt immer darauf gewartet, dass es irgendwie noch besser wird und so. Und ich glaube, es wäre psychisch einfach für mich auch nicht der beste Weg gewesen. Mhm. So. Also war dann schon okay, dass dann die Entscheidung kam und dann konnte ich aber für mich auch sagen, okay, naja, dann muss ich ja jetzt irgendwas machen.
Also, du hast einen entscheidenden Schritt gemacht. Du hast in der Pandemie gesagt, ich kehre dem Musikbusiness den Rücken zu Und bist dann ins Filmbusiness gegangen.
Ich habe nicht gesagt, ich die Musik.
Doch, du bist da genauso. Kann ich mich doch erinnern.
Ja, zwei erhobene Mittelfinger und die sagen,
fuck you, kein Bock mehr auf die ganze Scheiße. Den Mist gemacht. Ich gehe jetzt zum Film. Da verdient man wenigstens Geld.
Also ich habe schon erstmal noch versucht, einen anderen Job in der Musikbranche zu finden. Also ich habe halt dann irgendwie bei Labels und irgendwelchen Produktionssachen und so weiter irgendwie halt geguckt, ob man da was finden kann. Da hatte ich ja jetzt auch noch nicht so viel bezahlte Anstellungserfahrung. Weil es ja, wissen wir ja, dass das jetzt nicht so viel zählt. Aber naja, da habe ich irgendwie dann erstmal so da ein paar Verlage angeschrieben und so weiter. Und es hat aber alles nichts gebracht und es wäre ja auch nur so eine Zwischenlösung gewesen. Also eigentlich bin ich ja ins Musikbusiness gegangen, um Konzerte zu machen. Also es war ja das Ziel und da das ja überhaupt gar nicht möglich war zu dem Zeitpunkt, wusste ich auch, egal was ich jetzt finde, das wird jetzt einfach nur eine Zwischenlösung sein. Dann war es mir auch ein bisschen nicht unbedingt egal. Ich wollte schon was Cooles machen, aber ich bin halt nicht so mit dem Ziel da reingegangen, ich brauche jetzt eine neue Karriere oder ich brauche eine neue Branche oder so. Aber da ich überhaupt gar keinen Job und gar keine Einladung überhaupt zu einem Gespräch bekommen habe in der Musikbranche, egal welches Unternehmen ich da angeschrieben habe, habe ich dann gedacht, okay, dann gehe ich jetzt mal weiter und habe halt überlegt, Musik war immer mein größtes Hobby und dann habe ich das zu meinem Beruf gemacht und mein zweitgrößtes Hobby ist der Film, also mache ich jetzt das zu meinem Beruf und habe da aber natürlich auch gar keine Ahnung gehabt, also ich kannte halt ein paar große Produktionsfirmen in Deutschland, aber mehr auch nicht. Also sonst kannte ich mich in dieser Szene wirklich gar nicht aus, was es da so geben könnte, und habe dann erstmal sehr viel Zeit im Internet verbracht und bin irgendwann auf die Seite Crew United gestoßen, das ein sehr cooles Netzwerk ist für die Filmbranche, wo alle möglichen Jobs ausgeschrieben sind, alle möglichen Firmen aufgelistet sind, alle möglichen Freelancer auch aufgelistet sind. Das war mir in dem Fall natürlich egal, aber es war auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und dann habe ich da auch ein paar Vorstellungsgespräche gehabt und so, aber es war auch alles nicht so wirklich zielführend. Und irgendwann habe ich dann einen Set-Runner-Job gemacht, also das, womit jeder anfängt, der mal zum Film geht.
Was heißt Set-Runner?
Das heißt, dass du an ein Filmset kommst und dafür da bist, Sachen von A nach B zu tragen, alle möglichen Umstände so zu schaffen, dass es denen, die tatsächlich die Kamera halten oder denen, die tatsächlich vor der Kamera stehen, am angenehmsten ist zu arbeiten. Also du bist dafür da, dass das Catering pünktlich steht, Sachen hin und her fahren, irgendwelche Teppiche auslegen, wenn es zu laut ist zum Beispiel oder solche Dinge, alles. Also wirklich so, ja, Mädchen und Jungs für alles zu sein. Es war natürlich auch unbezahlt. Es waren so 5 Tage in Bergedorf im Hochsommer, die ich einfach in kleinen Autos rumgefahren bin, Menschen von A nach B gebracht habe, Essen abgeholt habe und so weiter und so fort. Aber ich dachte, naja, ich habe ja auch sonst nichts zu tun, also kann ich das ja auch einfach machen. Und dort habe ich die erste Aufnahmeleiterin, mit der habe ich mich ganz gut verstanden und habe ihr das erzählt, dass ich eigentlich aus der Musikbranche bin und ja jetzt irgendwie mich neu orientieren muss, aber halt auch nicht so recht weiß und wieso ihre Erfahrungen sind, was sie macht. Wir haben uns einfach ein bisschen unterhalten. Und 2 Wochen später rief sie mich an und hat gesagt, ein Bekannter von ihr sucht gerade eine Regieassistentin und ob sie meine Nummer weitergeben dürfte. Da habe ich gesagt, ja klar. Und am gleichen Tag habe ich noch mit ihm telefoniert. Und am nächsten Tag habe ich angefangen zu arbeiten und war dann Regieassistentin bei 2 Folgen Helen Dorn, eine ZDF-Krimi-Reihe.
Genau, ZDF ist das, ne?
Ja. Und tatsächlich hatte ich heute den letzten Vorbereitungstag immer noch mit dem gleichen Regisseur und dem gleichen ersten Regieassistenten. Und morgen fangen wir wieder an, Helen Dorn zu drehen.
Das heißt, du bist voll drin im Game.
Also das ist jetzt mein 8. Film,
den What? Ich mache. Du hast schon 8 Filme in der Zeit gedreht?
Ja.
In der Pandemiezeit auch.
Ja.
Wahnsinn.
Film läuft in der Pandemie.
Das fand ich auch total verrückt, ja, als ich das dann mal gesehen habe, wie eigentlich, also das war ja dann auch Herbst 2020, meine erste große Produktion und wie das dann abgelaufen ist, weil dort, also die Produktionsfirmen halt Unmengen an Geld für Masken und Tests ausgeben, damit gewährleistet sein kann, dass alle, die da anwesend sind, irgendwie negativ sind. Plus halt dann Abstand und Maske. Letztes Jahr war es dann wieder ein bisschen lockerer, weil man gesagt hat, okay, wenn man geimpft ist und so weiter, dann geht es. Und im Sommer hatte man ja auch niedrigere Zahlen. Jetzt ist 2G plus das Modell. Also jetzt wird wieder alles viel, viel strenger noch. Ist ja auch total gerechtfertigt. Und ja, aber es liegt natürlich einfach daran, dass die Filmindustrie wesentlich mehr Geld hat als die Musikindustrie. Und dann kannst du es dir halt leisten, jeden Tag 40 Leute zu testen. Oder da ist ja unsere Produktion fast noch klein, so eine ZDF-Fernsehproduktion. Sind ja auch, also ist ja auch Matrix 4 gedreht worden unter Corona-Bedingungen. Also
ob das jetzt für Matrix spricht oder nicht, für den vierten Teil. Daniel und ich sind not amused. Hast du ihn gesehen?
Mm-mm.
Okay.
Oh, ich habe gar keinen Matrix-Film gesehen, tatsächlich.
Ah, okay.
Finde ich auch überhaupt keinen Muss, tatsächlich. Auch den, die alten nicht.
Ach doch, den ersten Matrix, den muss man gesehen haben.
Nee, finde ich.
Den muss man gesehen haben. Der hat das ganze Filmbusiness damals verändert.
Ja, ich glaube halt, wenn ich den jetzt heute sehe, erstens weiß ich ja schon alles über diesen Film. Der ganze Look von Matrix spricht mich halt leider auch wirklich gar nicht an. Deswegen hatte ich es, glaube ich, auch nie eilig, den zu sehen. Ich denke mal, diese revolutionäre philosophische Botschaft kennt man halt jetzt mittlerweile auch. Also ich will dem Film nicht absprechen, dass der damals revolutionär war, aber ich glaube, auf mich wird er heute halt keine Wirkung haben. Also ich werde den abhaken.
Aber was sind denn alte Filme, die auf dich Wirkung haben? Wo du halt sagst, ja okay, ist jetzt aber eine andere Generation, kann ich mir trotzdem angucken und berührt mich trotzdem.
Also, wie lange habt ihr Zeit?
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein kleines Filmquiz vorbereitet.
Okay, also, letztes Jahr habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Filme von David Lean gesehen. Die sind aus den 50ern und 60ern und der hat Lawrence von Arabien, Dr. Zhivago und Die Brücke am Quai gemacht. Das sind drei unfassbare Filme. Also die sind so unglaublich gut und wirklich, wirklich alt, aber die haben auch damals das revolutioniert, die Art, wie man überhaupt dreht und was überhaupt alles möglich ist, irgendwie beim Film. Dann würde ich auch sagen, Der weiße Hai ist ein Film, den ich mir angeschaut habe und echt dachte, den hake ich auch nur ab. Also ich hatte keine Erwartungen an diesen Film. Ich dachte, boah, den muss man mal gesehen haben. So. Und dann saß ich da und war wahnsinnig begeistert. Das ist auch schon echt lange her. Ich glaube, es war im Sommer 2020.
Darf ich fragen, hast du den auch mit der deutschen Synchro oder mit dem im Original gesehen?
Nee, ich habe ihn im Original gesehen.
Okay, alles klar. Aber es gibt ja bei der deutschen Synchro, es gibt ja eine Neusynchronisierung dieses Films.
Ah, echt?
Und die ist unfassbar beschissen. Und die alte Synchro zu kriegen, also ne, dass du das ist fast nicht möglich. Also krass, ich weiß nicht, wie lange ich gesucht habe, um den ersten Teil und den zweiten Teil in der Original-Synchro von, ich glaube, 78, wann ist der gemacht? 75.
Ja.
So, und das war ultra schwierig, weil du kannst dir diese neue Synchro nicht anhören. Das funktioniert nicht, weil ich halt auch im Kopf habe, wie Roy Scheider spricht und der Captain und so. Und dann habe ich mir diesen Film nochmal angucken und ich denke so, was ist das denn für ein Scheiß? Warum reden die denn alle so bescheuert? Was sind das, was das ist das denn für eine Synchro, bitte? So, richtig kacke. Und da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um diese alte Synchro halt nochmal zu kriegen.
Krasse.
Wollte ich nochmal gesagt haben.
Ja, warum machen die das denn, alte Filme nochmal neu zu restaurieren? Ach, das ist ja genauso dieses Star-Wars-Ding. Du bist auch du Intuit Star? Intuit Star
Super
Wars.
Super mega Intuit.
Wenn ich halt bedenke, ich habe noch die alten Videokassetten von Star Wars mit den Originalen und ich habe noch einmal die Videokassetten, es gab ja halt irgendwann so in den Anfang 98, 97 nochmal diese Trilogy, dass sie nochmal aufbereitet worden ist mit, weiß ich nicht, als sie CGI entdeckt haben. Komm, wir machen das nochmal ein bisschen geiler. In 3 Jahren kommt Episode 4 raus oder 1. Achso, ja. So weggerissen. Danke. Genau, 1 raus, machen wir halt noch alles mal schön. Und das war ja irgendwie noch halb annehmbar. Aber so in den neuen Star Wars Episoden, da ist dann auch der junge Anakin Skywalker zum Beispiel am Ende auf diesem Ewok-Planeten, wenn die da alle um das Feuer herumtanzen und alle Jedis, die halt gestorben sind, gucken sich noch als Geister nochmal an, so was Luke halt so gemacht hat. Und auf einmal ist dann der junge Anakin Skywalker da drinne. Solche bescheuerten Sachen.
Aber das halt war einfach. Das war ja nicht vor Episode 1, das war ja erst nach.
Das war
erst
nach, die bearbeiten den ganzen Bums halt von Jahr zu Jahr und immer wieder und es kommen halt neue Sachen dazu, wo du halt einfach denkst als Fan, ey, bitte lass es doch. Man muss es doch nicht haben. Das braucht man doch einfach auch gar nicht.
Aber ich bin da sowieso raus. Also ganz ehrlich, die alten 3 Star Wars Filme, das sind meine Lieblingsfilme. So, die kenne ich von meiner Kindheit her und die liebe ich. Und alles, was danach kam mit Hayden Christensen, fand ich grottenscheiße. War überhaupt nicht meins. Es war mir zu bunt, es war mir zu laut und ich habe mir gedacht, so, okay, warum habt ihr jetzt so geile Gleiter? Wo kommen die, warum sehen die alle aus wie komplett neu und in den anderen sehen die halt alle voll abgerockt aus und richtig im Arsch und keine Ahnung.
Weil da die Klonkriege dazwischen sind. Daniel?
Bäm!
Ja, aber, nee, Moment, das ist, nee, das stimmt ja nicht.
Doch!
Wie, weil da die Klonkriege dazwischen sind?
Naja, wir sehen doch in der Ursprungstrilogie, wie sich die Rebellion erstmal wieder zusammenfinden muss.
Ja.
Und in der zweiten Trilogie quasi sehen wir ja, wie die böse Seite, wie sich das Imperium überhaupt erstmal
gebildet hat
und dann alles überworfen hat. Und dann kommen die Kriege und klar ist danach alles kaputt.
Ja, es sah mir trotzdem alles zu neu aus. Es war mir alles zu bunt und zu neu. Und dann gab es auch noch diesen Jabba-Heini da, diesen verrückten, Jar Jar Binks. Und da war ich halt völligst raus. Und ich muss sagen, ich fand diesen ersten Teil, wo er halt noch klein war, mit diesem Podrace und so, fand ich cool. Das war nett gemacht. Der zweite Teil, diese Liebesquatschgeschichte, boah, habe ich mich gelangweilt im Kino. Und außerdem, je älter er wurde, desto mehr ging er mir auf den Sack. Sobald er den Mund aufgemacht hat, war so, boah, Alter, halt die Fresse! Werd endlich zu Darth Vader und halt die Fresse! Hör auf zu reden! Das hat mich vollkommen wahnsinnig gemacht, wirklich. Diese Liebesgeschichte im zweiten Teil, was sollte das denn, Alter? Wie lame das war! Und er war auch immer sauer. Er war immer sauer. Sie hat irgendwas gesagt, er hat es nicht verstanden, weil er zu jung war, jetzt mag sie mich nicht mehr und war immer angepisst, den ganzen Film über. Fand ich kacke. Wollte ich mal gesagt haben. Aber ich finde auch alles, was danach gekommen ist, also jetzt Boba Fett zum Beispiel, die Geschichte von Boba Fett, heißt das so?
Ja, habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich die ersten zwei Folgen gesehen, komme ich nicht rein, keine Ahnung, finde ich nicht gut. Mandalorian, ja, cool, auf jeden Fall, definitiv, absolut.
Fand ich zum Beispiel nicht so cool.
Also habe ich die erste Staffel schon geschafft? Ich glaube, ich habe noch nicht mal die erste Staffel geschafft. Aber ist trotzdem, finde ich gut. Aber alles, was es so dazwischen noch gibt, auch diese ganze Comic-Geschichte, so auf Disney Plus, strotzt ja vor Star Wars. Also da ist ja mehr Star Wars als alles andere. Komm ich nicht rein.
Oh, aber da gibt's echt auch gute Sachen.
So. Ey, mit Sicherheit, es gibt bestimmt gute Sachen, aber bei Comic bin ich eh sofort raus. Also das ist eh überhaupt gar nicht meins. He-Man würde ich mir nochmal angucken, die alten He-Man-Sachen. So, das ist geil. Also die alten, nicht dieses neue Ding, was sie jetzt gemacht haben. Aber bei Comic bin ich halt auch raus. So dieses wandelnde Schloss und sowas, was alle total feiern.
Also Anime, diese.
Ja. Verstehe ich nicht. Also Star Wars, alt gut, neu nicht gut. So.
Du musst dich hier nicht erklären. Das ist auch
nicht. Ich erkläre mich gar nicht.
Ich wollte doch das schon ein bisschen erklären.
Ist es
schon, okay. Es ist ein riesengroßes Franchise.
Aber Star Wars
tun halt so, als wenn sie mega nerdig werden, weil sie irgendwie auf Star Wars stehen. Dabei ist es einer der größten Franchises neben dem MCU,
weil es
halt einfach geht. Und alle tun so, als wenn sie halt ganz besonders wären. Jetzt guckst du, ich habe MCU gesagt und du so.
Nee, ich will was anderes sagen. Wisst ihr, was das? Moment. Die fünf größten Franchises.
Ja.
Ratet mal.
Ganz klar Star Wars.
Mhm.
Dann Star Trek?
Nee,
das hätte ich jetzt auch nicht gesagt.
Echt nicht?
Nee, hätte ich nicht gesagt.
Die größten Franchises über die Jahre aufgebaut.
Nee, nicht Star
Trek. Also ich rede jetzt nicht nur von Filmen, ne? Ich rede von insgesamt Franchise.
Ach so, insgesamt Franchise.
Also nicht sowas wie McDonald's, schon irgendwie Popkultur.
Was mit Popkultur hat. Okay, Star Wars, MCU.
Ghostbusters.
Nein.
Ghostbusters.
Nee, nein, doch. Niemals.
Nicht?
Nein,
echt
nein.
Nicht?
Pokémon.
Pokémon, genau.
Oh, stimmt, das gab's ja auch mal, Pokémon.
Dann sowas wie, ist My Little Pony? Nee, Paw Patrol.
Oh, meinst du, dass das jetzt schon so viel ist?
Ich glaube, Paw Patrol ist riesengroß.
Also Miley Cyrus, ist das aufwendig? Ich meine, die hat ja auch so viel gemacht.
Nee, ich will eigentlich darauf hinaus, dass ich mal einen super interessanten Spiegelartikel drüber gelesen habe, dass Kiss, die Band, eines der größten Franchises der Welt ist.
Weil
sie so viel fucking Merchandise haben.
Okay.
Und ihren Namen auf alles draufknallen, von Käseblock bis Sarge. Dass die halt so viel, also monetär gesehen, Kiss irgendwie, also mindestens in den Top 5 oder Top 3 der größten Franchises der Welt ist.
Krass.
Krass, finde ich auch.
Das hätte ich nicht gedacht. Kiss, Alter.
Aber wie intelligent das aber auch ist.
Voll. Ich mein,
und ist ja auch total gesagt, klug.
Und eben auch, also da war halt so ein Interview, wo er dann auch meinte, also Gene Simmons, ja. Hm?
Ja.
Komm aus der Musik übrigens. Also, wo er gesagt hat, ja, er hat es halt immer so als Job auch begriffen. Und dieses ganze Rockstar-Leben hat er irgendwann total abgelegt, keine Drogen mehr genommen, keinen Alkohol getrunken, überhaupt nichts mehr. Er ist halt auf Tour gefahren, weil es sein Job ist. Und er hat mehr Geld aus dieser Band rausgeholt. So viel Geld, wie es irgendwie nur ging, weil es sein Job war.
Mhm.
So, wow, okay.
Und also, wann haben die damit angefangen? Also ich meine, wann haben sie damit angefangen, das zu einem großen Franchise zu machen? Das ist ja genauso wie mit George Lucas, der damals für ein Abel und ein Ei die ganzen Spielzeugrechte an diesen Star Wars-Geschichten behalten hat. Ich glaube, der hat nichts dafür bezahlt. Diese Rechte an diesem Spielzeug hat er, glaube ich, nichts dafür bezahlt, weil niemand auf den Gedanken gekommen ist, dass das mega einschlagen wird. Und die haben so unfassbar viel Geld mit Spielsachen von Star Wars gemacht, dass er sich das halt nebenbei noch eingesteckt hat. Und ja immer noch die Rechte halt hat.
Also die ganzen Merchandise-Rechte liegen ja bei George Lucas.
Genau.
Egal, was es ist, ob das Spielzeug ist, T-Shirts oder so ein kleiner, weiß ich nicht, Mini-Yoda jetzt, den man Mandalorian so. Das ist ja alles George Lucas.
Aber
ja,
das würde ich ja auch machen. Also
ja, ja, aber weil du es jetzt ja weißt. Ja,
nee,
ja,
aber wenn du so, ich meine, es ist ja schon so ein bisschen sein Baby damals gewesen. Der wird ja auch, also der wird ja die erste Trilogie nicht gemacht haben, weil er das irgendwie, weil er so dachte, naja, mach ich halt mal irgendwie so einen Film. Sondern das wird ja schon so Leidenschaft von ihm gewesen sein. Ich würde gern dran glauben, dass er so ideell war, zu sagen, nee, das sind meine Figuren.
Ja, ja.
Und ich will das behalten.
Aber voll klug, dass er das gemacht hat. Aber KISS, du hast, wenn ich jetzt darüber nachdenke mit KISS, hast du völlig recht, weil die waren auch einer der ersten Bands, die einen Film gemacht haben und auch selber dort aufgetreten sind. Detroit Rock City. Wahnsinnig guter Film. Es geht auch wirklich nur um KISS. Es geht um vier Jungs in so einer Kleinstadt, die unbedingt zum KISS-Konzert wollen und da auch hingehen, dann ihre Tickets verlieren und irgendwie die Kohle wieder haben wollen, bla bla, und dann strippt der eine noch und kein anderer. Ist halt so ein Teenie-Ding, aber das ist halt auch produziert von Gene Simmons. So, mhm. Das ist halt das war sein Ding. Und da spielt Edward Furlong mit, hier von Terminator 2. Da ist auch noch total jung. Das war auch, glaube ich, kurz nach Terminator tatsächlich. Da spielt er halt einen von diesen Jungs. Das ist ein wahnsinnig guter Film. Detroit Rock City, großartig. Super lustig. Geile Konzertszenen mit KISS in dieser riesen Halle, wo die da spielen. Super Film.
Total weil du gerade Terminator 2 gesagt hast und dann Sprung James Cameron weiter springen. Ich habe jetzt zum ersten Mal Titanic gesehen in meinem Leben.
Zum ersten Mal?
Ja,
ist es dein Ernst?
Ja.
Wahnsinn.
Hast du geweint?
Ja.
Ja. Du hast wirklich geweint?
Ey, ich fand den bitte so dich.
Was,
fantastisch.
Ich heul immer noch, wenn ich den sehe.
Bei Titanic?
Ey, ja. Alter, wenn dieses alte Pärchen im Bett liegt, das Wasser hochkommt und die sich in der Krieg Gänsehaut und sich umarmen und dann halt sterben, Alter.
Ja, generell, also diese letzte Stunde, wenn du da
geht nicht heulst. Gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall keine Emotionen dabei, wenn Rose Jack ins Wasser lässt. Da habe ich tatsächlich gar keine Emotionen. Dann, nee, ja, dann denk ich mir halt so, ey, das Ding ist so breit, da passen zwei drauf, Leute. Da, also,
Aber alles andere. Am Anfang mal gezeigt, dass sie ja versuchen, so zwei drauf zu gehen und dann runter.
Ja. So.
Aber also ich fand, also wirklich, ich habe mir dann vor allem immer vorgestellt, wie es wäre, wenn du damals in zu der Zeit, als der rauskam und ja im Vorfeld eigentlich so bekannt war, oh Gott, das wird voll die Katastrophe und es wird total nach hinten losgehen. Die verschulden sich alle immens und es kann niemals das einspielen, was sie da gerade ausgeben und so weiter. Und oder wenn du dann vielleicht auch irgendwie überhaupt nicht so viel davon mitkriegst, weil er auch nicht richtig beworben wird und so. Und dann gehst du da relativ unbedarft ins Kino, ja, weil du irgendwie denkst, ach ja, wahrscheinlich Trailer irgendwie ein bisschen schnulzig, schöne Musik, Geschichte kennt man so, schaue ich mir mal an. Und dann siehst du dieses 3 Stunden 15 Monument von Film und denkst dir einfach nur, also ich weiß gar nicht, wie du das aushalten könntest.
Ja, vor allem, man muss ja auch überlegen, wie das damals gedreht worden ist. Das war also allein die Sets, die gemacht haben, wie sie auch die letzte Stunde, was du sagst, wenn halt alles unter Wasser ist, wie oft die das gemacht haben, oder wie oft konnten die das ja gar nicht machen. Es gab ja ein Set, dann wurde das Ding geflutet und entweder das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert. Ja,
die haben die Titanic damals nachgebaut in klein.
Ja, halt Set für Set wahrscheinlich.
Nee, ne? die haben komplett ein ganzes Boot gebaut. Ja. Die haben ich weiß gar nicht, ob das in einem See, einem künstlich angelegten See gewesen ist, aber die haben dieses Boot in sehr, sehr klein nachgebaut und so, dass es auch auf Kommando sinken konnte. Und dann fahren sie es halt wieder hoch. Crazy. So. Und das ist super crazy. Ja, also die kleine Titanic halt.
War auch was Cameron vorher gemacht hat. Der hat ja Millionen oder was ich, zigtausend Dollar ausgegeben, um mit diesen U-Booten zur Titanic zu tauchen, um da halt Sachen rauszuholen. Jahre vorher ja schon. Ja. Das war eine Riesen. Ja, natürlich. Die haben so viel Kohle ausgegeben, die sind mit Tauchern und mit U-Booten. Es gibt irgendwo auf YouTube gibt's ein Making-of davon. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich schicke dir mal den Link. Das ist total geil. Geht 1,5 Stunden. Und da zeigen die halt, was die im Vorfeld gemacht haben. Das ist absurd. Der ist selber mit so einem scheiß Mini-U-Boot ist er halt runter zur Titanic und hat sich diesen ganzen Scheiß angeguckt. Diese ersten Aufnahmen, die man auch im Film sieht, so, das hat er halt gemacht. Da war er mit drin. So. Und das ist super abgefahren. Wirklich. Das ist total, total krank. Und wie die ganzen Schauspieler alle gefroren haben im Wasser, weil das Wasser auch irgendwie nur, weiß ich nicht, 5 Grad warm war oder so. Und die sich alle da die übelste Erkältung geholt haben. Und also das ist krass. Also Titanic ist ein krasser Film. Immer noch. Total.
Finde ich auch verdient, der Start.
Vollkommen.
Und Cameron ist aber auch ein krasser Visionär. Also in allem, was er bisher gedreht hat. Auch Cameron ist ja auch hier Avatar.
Und ja, den würde ich jetzt nicht so
hervorheben. Überhaupt nicht. Bin ich völlig bei dir.
Nein, aber es war, das ist ja auch eine Vision von ihm, war es hat damals etwas, also ein 3D-Film auf die Leinwand zu bringen, der alles andere, was an 3D da war, in den Schatten zu stellen.
Ja,
und eine neue Welt zu kreieren.
Okay, das ist
und
richtig.
Das war damals wirklich. Also ich habe den, du hast den bestimmt nicht im Kino gesehen.
Klar, mit dem Kino.
Na gut, gesehen. Dann hast du ihn im Kino gesehen. Aber alt. Du hast ihn bestimmt nicht im Kino gesehen.
Klar, habe ich
im Kino gesehen. Dann haben wir ihn alle drei im Kino gesehen. Und wenn die da in diesen Wäldern sind, hat man nicht dieses geile Gefühl gehabt, ich bin da wirklich drinne. Gerade als es dunkel geworden ist, alles in Blau, dann kommen diese lila komischen schwebenden Wesen um einen herum. Und es war doch so abgefahren und es war halt echt, ich habe so etwas nie wieder im Kino gesehen.
Aber ich glaube, das, genau das war mir zu viel, glaube ich. Das war einfach so, das war cool gemacht, auf jeden Fall, will ich gar nicht abstreiten. Aber das war mir alles zu... Das war mir schon fast zu sehr Zeichentrick und da stehe ich ja nicht drauf. Das, ja. Da fängt schon wieder an. Das war mir alles zu sehr animiert. Da fehlte mir einfach so ein bisschen so dieses, ach, weiß ich nicht, nee. Ja.
Ich habe gar keine Erinnerung, ehrlich gesagt, an Avatar, was für mich ein Zeichen dafür ist, dass er halt nicht so gut war.
Die Einwohner, die Navis, wie hießen die? Navis?
Navi, ja.
Die Navis, die waren blau. So.
Ja. Danke dafür.
Aber Cameron hat ja eigentlich, ich meine mal ganz ehrlich, Terminator war ja, ja. Das war auch, was anderes als seine ersten Sachen, die er gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, aber ne, Terminator 1, so das bekannteste Ding, was der gemacht hat. Und Terminator 1 ist mega, immer noch. Ich gucke mir den an und denke mir immer noch so, geil. Es ist immer noch geil. Terminator 1 ist super, Terminator 2 ist auch richtig gut, feiere ich total ab. Und alles, was danach kommt, ist ja auch einfach nur noch Franchise. Das ist einfach nur noch müllig. Braucht kein Mensch. Jetzt bei dem aktuellen, der jetzt läuft, dass sie dann nochmal Arnie rausgeholt haben, der jetzt irgendwie eine Familie hat, wo ich denke so, wow, wer hat sich das denn überlegt?
Und dann kommt Linda, tolle Visionär.
Ja, aber dann überlegt. Kommt Linda Hamilton da auch nochmal um die Ecke und ich denke, oh, jetzt ist aber gut, jetzt reicht's aber langsam auch.
Ja, so. Aber er hat doch selber nicht mehr Regie geführt.
Beim letzten?
Nee. Ich weiß es nicht. Nee, nein, nur noch Produzent, das, ja, nur noch jemand rangeholt, gesagt habe,
ja, das kann sein.
Wir müssen das Franchise, ich brauche ein bisschen Kohle für Avatar 2, 3, 4 und 5, es tut mir leid, wir müssen ein bisschen was in die Portokasse rein, wir tun jetzt nochmal so ein bisschen, ob das geil wäre. Nee, das sind halt einfach Sachen, die halt nur in den 80ern und in den 90ern funktioniert haben. Terminator funktioniert aber doch nur, weil es in den 90ern passiert ist. Kein Handy, kein GPS, die Menschen haben noch keinen Bezug zu Computern oder zu irgendetwas. So, selbst, also für mich war halt damals... Wenn jemand einen Computer hatte, so, oh, der hat einen Computer.
Der ist bestimmt der Geheimagent.
Der kann dann bestimmt die Welt mit verändern. Ich meine, es gab damals, nenn das Spiel Mortal Kombat, ist ja auch für euch ein Begriff.
Ja.
Und wenn Freunde dieses Spiel hatten, es gingen Gerüchte rum, was man alles mit diesem Mortal Kombat Spiel machen könnte, dass da irgendwelche Paralleluniversen drin sind, dass man irgendwelche Kombinationen halt drücken muss, die halt einfach in ferne Welten halt hineinführen. Daher geherrschten Gerüchte, die man auch nicht nachgucken konnte, weil es ja auch nicht Google gab, wo man halt, weiß ich nicht, parallel irgendwie sagen, Mortal Kombat, bla.
Tastenkombination.
Tastenkombination. Oder zumindest mal, wie funktioniert dieser Finish
Move.
Genau.
Ja, ja.
Wie funktioniert das halt einfach? Das kannst du ja heute alles nachgucken. Wir saßen damals stundenlang und haben jede mögliche Tastenkombination ausprobiert, damit halt so ein kleines Pixelwesen die Maske abzieht oder mit dem Skelettkopf das andere Pixelwesen halt in Flammen setzt. Und wir standen da so, krass! Und waren 13. Und ich meine, all das, was halt damals auch in Terminator gezeigt worden ist, das war ja wirklich diese Technik, die sie damals benutzt haben, das war ja wirklich alles krass. Dieses Verformen des T-800.
Oh ja, das war geil.
Wenn der,
muss man ja jetzt mal mit hinzufügen, dass wir das heute auch noch nicht können, selbst wenn wir einen Laptop besitzen.
Nein, ist nicht, aber trotzdem haben wir dort schon alles gesehen.
Aber es gibt auch heutzutage noch gute solche Sci-Fi-Action-Filme, die halt sich ein bisschen anpassen mit der Technik und so. Also gerade wenn es um so KI-Sachen geht und so.
Was würdest du als guten Sci-Fi damit zeichnen?
Im Sinne von, wie ich das definieren würde oder einen guten Sci-Fi-Film?
Einen guten Sci-Fi-Film.
Lautlos im Weltraum, würde ich gerade fast sagen, ist mein Lieblings-Sci-Fi-Film.
Wann ist der rausgekommen?
70er, das habe ich mich wieder verraten. Ja,
ja, aber das ist ein Film aus den 70ern. Ich meine, ein Sci-Fi-Film, der in heutzutage gedreht wird
dann,
und der, wo man sich halt davon abholen lässt.
Dann entscheide ich mich für Ex Machina.
Ex Machina.
2015.
2015 ist Ex Machina die Situation, dass eine künstliche Intelligenz, eine weibliche Roboter entsteht und der Erschaffer sich sowieso in sie verliebt hat und sein Praktikant vorbeikommt und dann sich auch in sie verliebt und sie eigentlich nur, Spoiler, abhauen will.
Ja.
Und die beiden dann sozusagen in ihrem Tod alleine lässt.
Genau.
Würdest du es als Sci-Fi bezeichnen?
Na klar. Was denn sonst?
Warte. Polizei kommt.
Die Genre-Polizei.
Apropos Genre-Polizei. Ey, ich klappe hier das Ding mal auf. Ich habe Daniel Hürtmann angeboten, weil ich ja wusste, dass du halt auch ein absoluter Film-Nerd bist. Da sagt man Film-Nerd oder Film-Nerdin? Ja, blöde Frage, das ist aber meine ernste Frage.
Ich glaube, Nerd. Also, ich habe noch nie eine weibliche Form davon gehört.
Aber ist das okay, wenn man jemanden als Film-Nerd bezeichnet, auch wenn sie eine weibliche Person ist?
Ja, ist ja, also ich meine, bei englischen Worten ist es ja
dann
eh.
Dann ist es okay.
Nee, aber es hat ja eh seltener die Gender-Thematik als bei uns.
Das stimmt.
Dann machen wir es so.
Jeder ein bisschen aufgeregt.
Ein bisschen aufgeregt. Auch. Aber es sind Fragen, die man beantworten kann. Aber die sind schon halt für Leute, die sich ein bisschen im Filmbusiness auskennen. Aber nicht keine Arschlochfragen.
Ich kenne mich ja auch nur temporär aus. Ne? Ich habe ja viel gefährliches Halbwissen und temporär meine Lieblingsgenres. Aber okay, wir
machen das. Ich habe auch darauf geachtet, dass sie halt ausgewogen sind. Und es ist so, ich stelle einer Person eine Frage. Die kann sie dann entweder beantworten und kriegt dafür Punkte. Wenn sie die nicht beantworten kann, geht die Frage an die andere Person weiter und sie kann sozusagen noch einen drauf toppen. Mhm. Das heißt, okay, gut. Mhm.
Das heißt, man kriegt dann zwei Punkte, wenn man die andere Frage?
Nee, das heißt sozusagen, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle und du kannst sie nicht beantworten, dann gebe ich sie an Daniel Hüttmann weiter.
Und er kriegt dann einen Punkt.
Der kriegt dann einen Punkt.
Okay.
Und kriegt dann aber sofort die nächste andere Frage dann auch sofort gesetzt.
Okay.
Also, erste Frage geht an dich, Christina. Nenne alle Mitglieder der Gemeinschaft des Ringes mit Namen.
Mit Namen?
Mit Namen. Die Gemeinschaft des Rings. Alle Mitglieder des Gemeinschaft des Rings.
Die Einzelnen.
Ja, die Einzelnen. Was denn?
Also die Gefährten meinst du?
Die Gefährten.
Okay. Aber du meinst...
Ach so, oh Gott. Wow, okay. Jetzt war ich gerade, ja. Ich habe gedacht, ich soll jetzt alle Zwergenkönige von damals nennen.
Das wäre so geil.
Das wäre echt so, keine Arschlochfragen, aber... Ja.
Nenne bitte alle Zwergenkönige, danke.
Es wäre richtig krass gewesen, wenn du es auch könntest.
Das wäre wirklich krass gewesen.
Aber du meinst die Filmnamen, ne? Nicht die...
Filmnamen.
Ja, okay.
Also, die Gefährten... Boah, jetzt darf ich mich nicht verraten. Also, Boromir, Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf. Zählen die vier da jetzt dazu?
Es gibt... bis jetzt hast du fünf richtige.
Ja, genau. Und es sind neun...
Und es sind neun.
Sind neun?
Ja.
Und zählen die?
Ach so, die vier Hobbits fehlen.
Ja, okay. Frodo, Sam, Pippin und Merry.
Right.
Krass.
1-0.
Krass.
Hättest du nicht gewusst?
Ich hätte Frodo, Sam, Pippin und die andere war?
Merry.
Den hätte ich nicht gewusst. Da hätte ich ewig überlegen müssen.
Das wäre jetzt wirklich peinlich, weil ich habe echt vor zwei Wochen die ganze Trilogie durchgeschaut, also...
Hast du das Glück gehabt, dass du das damals im Kino gucken konntest?
Ich war da zu jung.
Ja, ich hab die alle
der erste Kino Film, gesehen. Den ich gesehen habe, der ab 12 war Spider-Man 3 damals.
Mhm.
Und
das tut mir leid.
Nee.
Ach,
ich hatte eine sehr emotionale Bindung zu Spider-Man. Ich
3.
Fand alles geil. Alle.
Team Christina. Tobey Maguire macht mir den Spider-Man, hast du es gelesen?
Nee.
Ja.
Was macht er?
Der macht mir den Spider-Man.
Nein.
Ja.
Was?
Ja.
Wie?
Ja, es gibt wieder anscheinend einen Spider-Man mit Tobey Maguire.
Im Spider-Verse oder was? Im Multiverse?
Wo, weiß ich nicht, es gibt einen Spider-Film mit Tobey Maguire. Nächste Frage.
Okay. Temporäres, gefährliches Halbwissen.
Genau.
So, Daniel Hüttmann, nenne die drei erfolgreichsten Filme der Oscar-Geschichte. Drei Filme teilen sich die Pole-Position.
Alter, das Ding ist, Oscars interessieren mich null. Da bin ich wirklich völlig raus. Total krass. Aber ja, Alter.
Nicht nominiert, sondern die halt die Oscars wirklich auch gewonnen haben.
Also für bester Film.
Für alles. Bester Film, beste Kamera.
Also die am meisten Oscars gewonnen
haben. Die am meisten Oscars, okay.
Die gesagt haben. Die ist eigentlich gar nicht so schwer.
Schindlers Liste.
Nein.
Oh.
Das wären ja sozusagen drei.
Also Titanic auf jeden Fall, definitiv.
Right?
Okay. Lawrence von Arabien. Gab's da schon Oscars?
Ja.
Ja. Lawrence von Arabien. Ben Hur. Noch ein älterer, neuerer Film.
Habe ich gerade eben bei der jungen Dame auch nicht gemacht.
Ja, ich habe eh schon verloren. Nee, weiß ich nicht. Bin ich echt raus.
Wirst dich gleich ärgern.
Darf ich sagen? Ich glaube, ich weiß es.
Ja, sag mal.
Rückkehr des Königs.
Herr der Ringe.
Ja, genau.
Ernsthaft?
Ja, Herr der Ringe 3.
Herr der Ringe 3.
Also Titanic, Ben Hur und Herr der Ringe?
Ja.
Ja.
Krass.
Diesen Punkt hast du dir erarbeitet. Du könntest noch einen Punkt erringen, wenn du sagst, mit wie vielen Oscars wurden sie ausgezeichnet?
Also Herr der Ringe 3 mit 11.
Ja, richtig.
Krass.
Gut.
Traurig.
So.
Traurig?
Ja, dass ich das nicht wusste, Mann.
Ach so.
Aber ich bei Oscars bin ich echt raus. Also wirklich, das ist halt so.
Gut, dann bleiben wir bei Oscars. wie viele Oscar-Nominierungen hat Tom Cruise und für welche Filme?
Nominierungen?
Ja.
Also gewonnen hat er keinen.
Richtig.
Das weiß ich.
Aber das ist nicht die Frage.
Nee, ich weiß, aber das wollte ich wollte einfach mal ein bisschen klugscheißern. Gewonnen hat er keinen.
Ja. Und ich sag dir, jeden Film kennst du.
Ja, natürlich kenne ich jeden Film wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, Adam Angst wollte ich gerade sagen.
Adam Angst.
Was?
Oh Mann, Forrest Gump.
What?
Tom Cruise.
Ach, Tom Cruise. Ja. Ich habe Tom Hanks verstanden.
Nein, Tom Cruise.
Ach so, okay. Tom Cruise, Alter? Der ist noch niemals nominiert worden. Für nix. Ist der? Aber auf. Für welch? Ey, mal ganz ehrlich, Tom Cruise, Mission Impossible oder was?
Nein.
Also, ich tippe auf Rain Man.
Nope.
Oh.
Tom Cruise?
Vanilla Sky?
Nope.
Okay.
Stauffenberg.
Ice White Shut?
Nope.
Alter.
Operation Valkyrie, hier, Stauffenberg.
Nope.
Was hat denn noch gemacht?
Alle Cocktail. Filme kennt
Tage
man.
Des Donners.
Ja, Top Gun?
Nope. Für Top Gun Oscar.
Ja,
als,
ich weiß ja
auch als nicht. Als bester Bruchpilot, ey.
Tage des Donners.
Weil jetzt wird's immer absurder.
Naja, was denn? Das hat er doch gemacht, die und, Filme. In einem fernen Land.
Nein. Jerry Maguire. Ja?
Echt?
Toll.
Für liebe Toby Jerry Maguire.
Jerry Maguire.
Ja.
Für mich zum Schotter.
Für mich zum Schotter.
Ja, super. Also dann sag mal, für was hat er was?
Willst du nochmal probieren?
Ja, ich will noch einen. Die Firma?
Raus.
Okay.
Er hat insgesamt 3 bekommen für bester Hauptdarsteller in Geboren am 4. Juli.
Ah, stimmt, da wo er den im Rollstuhl
bester
stimmt.
Hauptdarsteller für Jerry Maguire.
Okay.
Und bester Nebendarsteller für Magnolia.
Ah, okay.
Sozusagen gibt es keine Punkte.
Tja.
Tom Cruise, Alter.
Das heißt, du kriegst die nächste Frage. Mission Impossible 2 wurde von welchem Regisseur inszeniert?
Oh Gott, Wu. Er heißt Wu mit Nachnamen? John Wu?
Richtig.
Ja, Mann.
Das hätte ich auch gewusst. Toll.
Den hasse ich.
Komm, jetzt noch,
aber
noch,
einmal ganz kurz.
Noch ein Oscar-Ding.
Wieso hasst du den?
Ich hasse den zweiten Mission Impossible-Reihe. Ja, ich mag die Mission Impossible-Reihe sehr gern.
Die neuen mag ich auch total gerne.
Ja, die sind ja so. Auch immer besser. Ja, also gerade 5 und 6 ist wirklich...
Ja.
Ich freue mich auch extrem
oder?
Auf den 7.
Ja, super, ja, auf jeden, ja, und den 9. und den 10. wahrscheinlich. Aber ich freue mich auch mega drauf. So, aber der 2. ist halt echt, braucht kein Mensch.
Also ich habe ja lustigerweise echt gestern erst drüber gesprochen mit einem Freund. Er hat dann auch so gesagt, ja, es ist einfach wirklich krass, wenn man sich von der Reihe auf den 7. so sehr freut. Man sagt, die Reihe ist immer besser geworden und liefert geil. So ab. Also.
Das stimmt, obwohl ich den ersten Mission Impossible auch sehr gut gefunden habe.
Mit
Jean Reno. Weil Jean Reno.
Ja.
Jean Reno ist
der Komplize.
Ach, der Komplize, ja.
Der, okay. Auch, auch ja. Der Gegenspieler.
Also, Spoiler.
Ja, ja.
Ach,
wer noch nicht gesehen hat.
Wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe, das Ding zu gucken, dann seid ihr sowieso draus.
Ja. Ich habe auch tatsächlich letztes Jahr Mission
Impossible gesehen. Aber das Ding ist halt, Jean Reno hatte mal eine richtig krasse Phase, eine richtig krasse Hollywood-Phase, wo der auch teilweise in richtig guten Filmen mitgespielt hat. Und es gibt einen Film, den ich total gut und auch als Filmtipp rausgebe, und zwar die purpurnen Flüsse.
Eins, aber nur eins. Nicht,
aber nur den
nicht,
ersten.
Nicht den zweiten.
Nur den ersten.
Ja,
purpurne Flüsse ist so mega düster gut. Und so ja. Dunkel. Ja. Und Jean Reno ist halt so ein, weiß ich nicht, ist halt mal ein geiler, geiler, abgewetzter Franzose, der halt auch nicht, und Leon der Profi.
Ja.
Ne? Also, was sag ich?
Ronan spielt er da auch mit.
Ronan. Hast du Leon der Profi gesehen?
Ja, klar.
Ja, siehste wohl.
Das also, ich sage, ja klar, aber dabei habe ich vor 2 Wochen zum ersten Mal Titanic gesehen. Also.
So, wir bleiben aber bei Mission Impossible 2 und bei John Woo. Oh. Welches Lebewesen gehört zu den typischen Bildmotiven von John Woo und hat mindestens immer in einer Szene einen Auftritt?
Boah, da ich kein John Woo-Fan bin und den zweiten Teil scheiße finde, weil John Woo ihn gemacht hat, eine Eidechse.
Auch da wirst du dich gleich wieder ärgern.
Weil es ist eine Schlange.
Nein.
Eine Katze?
Nein, John Woo baut in jedem seiner Filme immer mindestens eine Szene ein mit weißen Tauben. Einer seiner erfolgreichsten Filme 1997 war ein Wechselspiel der Charaktere. Ein Wechsel zwischen Gut und Böse, zwischen Saturday Night Fever und dem verrücktesten Lächeln der Welt.
Oh, ich hasse dich, ey.
Welche beiden Schauspieler werden zu welchem Film gesucht?
Weißt du was, das gebe ich an dich ab.
Im Körper des Feindes, Nicolas Cage und John Travolta. Mega Film, Alter. Feier ich heute noch. Kann man sich heute noch angucken, weil der super geil gemacht ist, Mann.
Weiße Tauben, John Woo.
Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst, dass der von John Woo ist.
Oder? Nee, ich auch nicht.
Ich weiß auch nicht, wo der weiße
Tauben ist. Nee, das hätte ich jetzt auch wirklich nicht gedacht. Ich überlege auch gerade, wo die weißen Tauben bei Mission Impossible 2 sind.
Die sind da, wenn er in der letzten Szene, wenn der in diesen Bunker halt einbricht.
Ah, stimmt. Und dann, ja.
Und
ja,
dann,
ja, ja,
ja, ja. Dann es schafft.
Ja.
Alle Feinde mit Slow Motion und einem Drehkick halt umzuboxen. Ach, ja. Das sei ja, das Ding an diesem Film ist ja auch, dass sich wirklich alle Kampfszenen so anfühlen, als wenn du halt gerade Street Fighter oder Tekken spielst,
ja.
Weil so alles auf so mega Zeitlupe ist und Tom Cruise da Sachen macht, wo du halt einfach denkst, wie? Warum? Und dann hängt er sich halt irgendwann irgendwie an so eine Stange und dann sind da halt die weißen Tauben. Und dann kommt halt so ein Gegner vorbei und dann fliegen die weißen Tauben so aus dem Bild halt heraus und dann kommt Tom Cruise und macht so einen Drehkick und boxt halt einen um.
Und warum macht John Woo das? Weißt du das auch?
Weil sie Reinheit und Freiheit darstellen sollen und dem Hauptdarsteller immer so ein gewisses, so eine gewisse Reinheit und Freiheit geben sollen.
Okay.
Tja, Nicolas Cage wurde für welchen Film mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, Daniel?
Jetzt sind wir schon wieder bei Oscars, Alter. Ich kriege hier die Oscars-Fragen, ich habe keine Ahnung von Oscars. Nicolas Cage, verdient hätte es für Ambulance.
Wahnsinnig guter Film.
Ja, verdient hätte es für Ambulance, hat er aber nicht gekriegt.
Ich glaube, es ist Adaptation.
Nope.
Verdammte, echt?
Einer seiner ersten Filme, und zwar Leaving Las Vegas.
Oh, stimmt.
Wo er einen Alkoholkranken spielt, der ein Wochenende mit einer Prostituierten verbringt, um sich halt tot zu saufen.
Ja.
Wie heißt die Oscar-Rekordhalterin?
Meryl Streep.
Nein.
Also die meisten Oscars bekommen hat?
Ja, muss man auch so sagen, ne? Nicht nur als weibliche Darstellerin, auch kein Mann hat so viele Oscars wie sie.
Wow.
Und das ist nicht Meryl Streep?
Nein.
Krass.
Krass. Die muss ja schon älter sein.
Mhm.
Sophia Loren.
Ich löse auf.
Ja.
Katharine Hepburn.
Oh, okay.
Oh, okay.
Ja.
Die hat 4 Oscars. Ich gebe jemandem einen Sonderpunkt, wenn er mindestens einen Film sagt, der sozusagen mit Oscar prämiert worden ist.
Ist es die offensichtliche Antwort oder ist es...
Keine Ahnung.
Frühstück bei Tiffany's.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Oder Tiffany.
Das ist jetzt halt so der Film.
Ist es Funny Face?
Nope.
Ah, okay. Wow, gut, okay. Das war's jetzt schon.
Ja. Das sind 4 Filme, die auch ich nicht kenne und wo ich halt weiß, dass Sani sie auch nicht kennt.
Ja.
Es ist Morgenrot des Ruhms.
Kenn ich nicht.
Rate mal, wer zum Essen kommt.
Kenn ich.
Der Löwe im Winter.
Nee.
Und am Goldenen See.
Nee. Ich kenne auch nur Rate mal, wer zum Essen kommt.
Meryl Streep hat nur 3 Oscars.
Okay.
Aber es ist auch krass, dass 4 die höchste Zahl ist, die je irgendjemand gewonnen hat. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht.
Krass.
So, dann geht die Frage jetzt an dich. Welcher Regisseur erhielt überraschenderweise erst 2007 seinen ersten Oscar?
Alter, es ist so geil.
Stopp. Nicht immer erst mal aufregen, sondern ich denke mir ja auch Sachen dabei.
Ja.
So. Nochmal, welcher Regisseur erhielt überraschenderweise erst 2007 seinen ersten Oscar, trotz Filme wie Taxi Driver oder Goodfellas? Name des Regisseurs und mit welchem Film?
Sag mal, wie einfach willst du das noch machen?
Martin Scorsese auf jeden Fall, aber der Film, der hat für Goodfellas nichts bekommen? Also für was hat er nichts bekommen? Für Goodfellas und für?
Taxi Driver.
Für Taxi Driver.
Ja, dann Pate. Nee, das war gar
2007?
Nicht. 2007? 2007, nee. Hä?
War das... Departed?
Es war Departed.
Ja, Mann. Ist ja auch der beste Scorsese-Film.
Aber wer hat der Pate gemacht? Das war der raus, Scorsese.
Ach, Francis Ford Coppola hat doch
Francis Ford Coppola
gemacht.
Francis Ford Coppola.
Ja, ich habe nämlich gerade gedacht, das war nicht Scorsese. Ja. Aber ja, ich finde, Departed ist der beste Scorsese-Film. Aber ich bin auch sehr, ich finde dieses ganze Irische halt so unfassbar geil.
Und weil der Soundtrack halt auch noch mit
Dropkick Murphys
ist.
Ja. Ich finde Departed auch gut, aber mir geht Matt Damon halt tierisch auf den Sack. Ich bin halt kein Matt Damon-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag Bourne-Verschwörung, finde ich, also Bourne-Identität, wie auch immer, mag ich. Aber in dem Film nervt er mich halt. Bei Scorsese bin ich halt, also Goodfellas und danach Casino. Auf jeden Fall die besten Filme für mich, definitiv. Auch weil sie beide halt so in diese Mafia-Richtung gehen, was ich total geil finde.
Ich bin halt wirklich irgendwie, also Al Pacino und Robert De Niro ist nicht meins.
Echt nicht?
Nee. Warum nicht?
Oh, ich liebe die beiden.
Ich weiß es nicht, warum. Also wenn, dann eher noch Al Pacino, aber hauptsächlich, weil er bei Ocean's 13 mit dabei ist und ihn da halt super gerne mag. Aber irgendwie sind nicht meine Schauspieler. Also ich habe jetzt auch zum ersten Mal Heat zum Beispiel gesehen.
Ja.
Und den fandest du nicht gut?
Nein, sondern den Film mit Tom Cruise von Michael Mann, Collateral, fand ich viel besser.
Echt?
Ja.
Boah,
also Collateral mag ich richtig gerne.
Aber hier hat doch alleine auch also die Schauspieler, die da mitspielen, ist ja der Hammer mit Val Kilmer und bla, ist ja der Wahnsinn.
Ja, aber...
Und alleine auch diese Action-Szene.
Stunde 15 am Ende.
Es gibt halt keine so krasse Action-Szene wie diesen Bankraub. Ja. Niemals wurde so viel Schnellfeuergewehr in der Stadt aufgenommen wie dieser Bankraub. Nirgendwo, auch wenn ich habe, glaube ich, Heat bestimmt 6 oder 7 Mal gesehen.
Ja.
Teilweise benutze ich halt auch Sprüche, wenn so dieses...
Du darfst meine Frau ficken, aber nicht mit meinem Fernsehen deine Shows gucken oder so.
Okay, das habe ich,
okay, jetzt nicht,
das
so
hab ich jetzt nicht bei einem Tinder-Date oder sowas gesagt. Aber es gibt halt so unfassbar gute Zitate oder dieser geile 10-Minuten-Dialog zwischen Al Pacino und Robert De Niro, Im Café, mhm, sich da das erste Mal treffen und wo man denkt so, die könnten doch eigentlich cool und Freunde miteinander sein. Und alles ist geil. Und dann ändert sich das halt so, indem so, ey, wenn du nur einem Polizisten halt abknallst, dann, Digga, mach ich dich fertig.
Aber ich kann verstehen, warum man Robert De Niro nicht mag, weil ich finde, dass Robert De Niro immer, egal was er spielt, finde ich, immer was Negatives hat. Er hat immer so einen negativen Gesichtsausdruck. Also er kommt nie freundlich rüber, finde ich. Also egal was er spielt,
ja,
er kommt nie freundlich rüber. So, das, also ich kann schon verstehen.
Weil ich jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich darauf meine.
Ja, klar.
Meine Meinung basiere, aber ich weiß nicht, was es ist. Also das kann ich tatsächlich nicht so erklären. Ich kann auch nicht, also ich habe am gleichen Tag Heat geschaut wie Titanic und bei Titanic habe ich mir gedacht, das verdient seine Laufzeit und da ist keine Minute zu viel.
Ja.
Und bei Heat habe ich mir schon gedacht, sorry, es ist alles super schön, diese ganzen Einstellungen und so, es ist wirklich alles ganz, ganz toll und zum Niederschreiben irgendwie wahrscheinlich und zum Interpretieren Hammer, aber es hat mich halt echt nicht gekriegt.
Hast du Kap der Angst gesehen mit Robert De Niro? Schau dir den mal an. Ist großartig. Da spielt De Niro Psychopathen.
Ich kenne nur die Simpsons-Folge, Kap der Angst.
Stimmt, mit Tingeltange, Bob und Bart, ja. Die Bart, die. Nein, da steht die Bart, die. In diesem Gericht, das ist halt einfach so geil. Das ist so bescheuert. Wirklich, das ist einfach so durch.
Aber ja, und wo sie dann den neuen Namen bekommen, also Mr. Thompson.
Ja.
Glaub, er redet mit ihnen.
Ja. Aber Kap der Angst, großartiger Film, auch uralt, auch 90er auf jeden Fall. Und,
uralt.
Ja, komm. Ne? Großartiger Film, definitiv. Mit Nick Nolte, glaube ich, als Hauptdarsteller, als Vater im Endeffekt. Und De Niro als durchgeknallten Psychomenschen.
Habt ihr das Gefühl, dass diese Art von Filme, die irgendwann so, würde ich mal sagen, es gibt so ein gewisses Zeitalter, so, keine Ahnung, goldene 70er, goldene 80er, goldene 90er, goldene 2000er, immer so eine Form von Film.
Jetzt hast du ausgerechnet das beste Filmjahrzehnt ausgelassen, ne?
Was?
Die 90er.
Die 90er, habe ich doch gesagt.
Achso, ich habe 70er, 80er, 2000er verstanden.
90er halt auch.
Ja.
Es gibt ja so unfassbar gute Filme aus der Zeit und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass das in den letzten 10 Jahren, weiß ich nicht, alles nur noch aus MCU und Franchises besteht und ich selten halt so etwas zurückbekomme wie Goodfellas oder wie Sieben oder...
Wo man also Gone Girl kam 2014
Ja, ich wollte gerade sagen, Gone Girl würde ich auf jeden Fall noch mit, also... Ja.
Also das ist mein Film der 2010er Jahre.
Ist es wirklich?
Mega. Ja, also ist insgesamt einer meiner absoluten Lieblingsfilme und dementsprechend auch der beste Film aus diesem Jahrzehnt. Ja.
Für dich?
Ja, aber würde ich... Girl. Also würde ich... In jeder Diskussionsrunde auf jeden Fall dafür antreten.
Wieso kommst du denn auf Gone Girl? Der ist so out of everything für mich.
Echt?
Ja, boah. Also ich meine, der ist halt gut, aber ich finde zum Beispiel, wie heißt denn nochmal dieser bekackte Film, wo sie den Jungen kidnappen und ist es mit Hugh Jackman?
Prisoners.
Ja. Prisoners. Ich finde Prisoners so viel stärker als Gone Girl.
Nein. Also, okay.
So, ja, das ist schwierig.
Also, ich finde, dass bei Gone Girl sehr viele Themen behandelt werden, die in den 2010er Jahren irgendwie an die Oberfläche gekommen sind. Also zum einen das ganze Feminismus-Thema, wo ja Gone Girl auch wirklich in alle Richtungen eigentlich argumentiert werden kann, welche Position das einnimmt, was die Frauenrolle da ist und so weiter und so fort. Also da habe ich auch schon alles drüber gelesen und bin mir auch immer wieder unsicher, was für mich auch ein Zeichen dafür ist, dass es einfach ein guter Film ist, weil ich jedes Mal aufs Neue irgendwie zum Nachdenken angeregt werde. Und eben auch, also dieses Rollenverständnis finde ich sehr, sehr stark in diesem Film und was da auch ein Thema ist, was einfach in dieser Zeit sehr hochgekommen ist, auch mit dem Internet, was auch bei Gone Girl eine sehr große Rolle spielt. Also dieses ganze Öffentlichkeitsding, wie präsentiert man sich, wie spielen die sozialen Medien mit rein, wie geht man damit um, wenn Sachen aus dem Internet überhaupt nicht mehr gelöscht werden können und so weiter. Das findet man irgendwie alles in diesem Film. Zusätzlich dazu, dass es eine unfassbar krasse Geschichte hat. Der Twist, klar, man ist nicht immer wieder aufs Neue überrascht. Also ich kannte auch vorher das Buch, aber ich kann mir den trotzdem immer wieder anschauen. Ich finde es immer wieder geil. Also Gone Girl ist wirklich so ein Film, wo ich sage, ich habe nie... nicht Bock, Gone Girl zu schauen irgendwie. Und oft, wenn ich über gute Filme rede oder so, denke ich so, ach ja, und was ich mir auch mal wieder anschauen könnte, wäre Gone Girl.
Ja, das stimmt. Gone Girl gucke ich auch.
Also und ich finde alles an diesem Film absolut perfekt. Also David Fincher ist auch mein Lieblingsregisseur und ich finde, diese Perfektion an Filme machen ist das ist wirklich da alles so gebündelt. Also von Stimmung, Farben, Einstellungen, die Musik von Trent Reznor, es ist unglaublich. Also
ich komme jetzt mal wieder zurück in die Realität aus dem Nerd Talk, um dann eine Frage zu stellen. Ich meine, jetzt bist du Regieassistent. Hast du das Gefühl, dass es irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen wird, dass du sagst, Assistenz reicht mir nicht mehr, ich möchte selber das Hütchen aufhaben und möchte selber etwas machen?
Also das wäre natürlich ultra cool. Ich habe ja früher nie drüber nachgedacht, irgendwie beim Film zu arbeiten. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man nach 2 Jahren schon so hochgreifen sollte, jetzt auf einmal zu sagen, ja, ich will übrigens Regisseurin. Also da sind, glaube ich, sehr viele Zwischenstufen noch zu nehmen. Und das, was mich zum Beispiel gerade sehr fasziniert oder wo ich auch wirklich sagen würde, das möchte ich unbedingt lernen, auch mit dem Hintergedanken, dass ich glaube, dass ich das ganz gut könnte und dass das ein realistisches Ziel ist. Nicht so wie, ich werde jetzt erfolgreiche Regisseurin, weil es ist jetzt nicht so super realistisch erstmal, ist Drehbücher schreiben und solche Geschichten ja sowohl erfinden als dann auch so niederzuschreiben, dass man da einen Film draus machen kann. Weil ich lese jetzt doch relativ viele Drehbücher und bei 99% denke ich mir, das kann ich bestimmt besser.
Aber ich habe noch eine Frage. Deine Top 3 Filme. Ist fies, ich weiß.
Es ist sehr fies. Ja. Also wenn ich jetzt so eine langweilige Top 3 geben will, dann würde ich sagen König der Löwen, Herr der Ringe 2 oder 3 und 7. Und wenn ich eine andere Top 3 nehmen würde, dann würde ich sagen Gone Girl, Dr. Zhivago und Monsters University.
Goonies, Forrest Gump und Stand By Me.
Oh.
Jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber auf jeden Fall irgendwie, also ja. Obwohl ich schon sagen würde, Stand By Me auf 1, auf jeden Fall.
Ja, der
weil
ist ganz toll.
Weil ich riesen Stand By Me-Fan.
Der ist unglaublich also,
das
toll.
Ist, Buch wie Film und großartig gemacht.
Und du? Top 3?
Pokémon Patrol und Bob der Baumeister.
Pokémon Patrol. Das ist ja aber eine ziemlich gute Idee eigentlich. Wenn man macht Pokémon Patrol.
Ein Crossover,
weil das wäre nämlich ziemlich erfolgreich, glaube ich, wenn man das auch wirklich in Angriff nimmt. Pokémon verbinden mit Paw Patrol. Wo ich auch Neues gedacht habe, eine ziemlich geile Serienidee, also für so eine Spielshow, wäre Deutschland sucht den Dieter Bohlen. Sozusagen, dass man halt so ein
Wer ist das größte Arschloch?
So einen neuen Contest macht, wo halt der neue Dieter Bohlen gesucht wird. Und ich glaube, das würde funktionieren.
Nee, auf keinen Fall.
Und der Gewinn ist, du kriegst nicht nur eine eigene Show, sondern dir wird auch das Gesicht so operiert, dass du aussiehst wie Dieter Bohlen.
Ja, das kannst du ja machen und Daniel und ich gucken uns der weiße Hai an.
Genau, 1 bis 5.
Aber ich habe du hast vorhin gesagt, dass du nicht so der Horrorfilm-Fan bist, ne?
Ja.
Hast du die neuen Franzosen, nenne ich es jetzt mal, gesehen? Martyrs, Frontiers, Ghostland und High Tension
nicht.
Und sowas?
Nee, ich habe meine Liebe zu John Carpenter entdeckt.
Okay.
Im Herbst. Das war's aber auch schon.
Aber gebe ich dir einfach mal als Tipp mit, weil's nicht wirklich, es ist nicht wirklich Horror, es ist eher so Psychofick.
Ja,
auf jeden
aber
Fall.
Das ist genauso wie Leute, die dir Ari Aster empfehlen und sagen, schau dir mal Hereditary an, weil es ist eigentlich gar kein Horrorfilm. Und dann guckst du dir das an und denkst,
Aber das ist ein Horrorfilm.
Ja,
das ist auf jeden
total.
Fall ist ein Horrorfilm.
Ich hatte auch total Angst.
Wer sagt denn, dass das kein Horrorfilm
alle.
Ist?
Alle! Mir ist es immer empfohlen worden mit, ist ja eigentlich ein Familiendrama.
Ja, ich bitte dir, das ist auf jeden Fall ein Horrorfilm, definitiv.
Danke.
Aber dieses Franzosending ist tatsächlich eher so ein bisschen Kopfficke und sehr brutal auf jeden Fall. Und nicht wirklich horrormäßig, sondern eher brutal.
Nee, da bin ich raus. Da gucke ich mir lieber richtig stumpf brutal an.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir holen jetzt alle unsere Handys raus, suchen uns den schönsten Song der Welt aus. Währenddessen sage ich nochmal, wir gehen schön ins Kino und gucken uns The Sadness an.
Oh ja, stimmt, The Sadness. Er wird ja beworben mit der brutalste Zombie-Film aller Zeiten.
Aus Taiwan.
Leider sagen die Kritiken alle was anderes. Aber er soll trotzdem sehr, sehr gut sein. Ich werde ihn auf jeden Fall reinziehen.
Also ich auf jeden Fall nicht.
Großer Zombie-Fan, von daher.
Hast du vielleicht einen Musikwunsch für unsere Playlist, die heißt Astra Colada?
Also ich bin gerade sehr dabei, alte Favorites zu hören. Und wenn ich was nennen darf, was irgendwie Ami-Rap ist, völlig egal. Okay, dann möchte ich von Jedi Mind Tricks, weil es passt ja dann auch zum Filmthema heute, Uncommon Valor, A Vietnam Story.
Und dann möchte ich noch gerne wissen, mit welchem Song hat dich dein Bruder zum Metal bekehrt?
Ich glaube mit Jump the Fuck Up von Soulfly.
Sehr geiler Song. Dann wünsche ich mir von Miley Cyrus Heart of Glass.
Live. What?
bitte. Die hat das gecovert. Das ist großartig. Das ist ein wahnsinnig geiles cool. Cover. Also besser als das vom Blondie, wie ich finde. Muss ich ganz ehrlich zugestehen. Und dann wünsche ich mir von Biffy Clyro von der neuen Platte, die nämlich raus ist. Und die ist wirklich großartig. Man braucht zwei, drei Durchgänge tatsächlich. Aber die ist sehr gut. Wünsche ich mir Haru Urara.
Gut. Und dann hören wir uns nächste Woche zur 99. Folge. Wir sagen ganz, ganz lieb Dankeschön, Daniel.
Dankeschön, Hauke. Dankeschön, Christina.
Dass du hier warst und mit uns halt ein bisschen über den Nerd Talk gesprochen hast.
Danke euch. Und dann haben wir bald die 100. Folge, Hauke.
Oh, aufregend.
Aufregend. Da haben wir einiges vor. Können wir schon mal verraten, dass wir einiges vorhaben, oder?
Machen wir auf der 99. Dann sagen wir, was los ist.
Genau. Ich sag nur, dass es aufregend wird.
Und ich sag halt nur, viel Spaß mit der Organisation. Tschüss.
Tschüss.